der Tanzsee mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 21. Oktober um insgesamt 15 Uhr und 53 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für journalistisches Halbwissen.
Mit Bundesberger Frank und Schönheit und Gesundheit.
Und Bundesberger Tim auf 90,2.
Der Tanzsee mit Berger.
Tja, da wurde doch eine Rückseite von einem, nee Quatsch, ein Meteorit von der Rückseite des Mondes versteigert.
Wir erzählen, warum müde Fettzellen dick machen.
Und dass irgendwelche Leute haben einen Millionengewinn gehabt und den erst nach 6 Jahren abgeholt.
Und warum man in vollen Räumen keine guten Entscheidungen treffen kann.
Und wir wollen euch noch erzählen, wie man sich auf dem Arbeitsplatz unbeliebt machen kann. Hier sind die Black Keys mit Lonely Boy. French Films waren das mit Pretty in Decadence. Herr Berger, was geht bei Ihnen jetzt im Kopf vor, wenn Sie gerade eine Sekunde, bevor dieses Lied zu Ende ist, dann doch noch schnell die Kopfhörer, was haben Sie da unten wieder gesucht in der Küche?
Gläser, ich habe eigentlich Schnapsgläser gesucht und
wieso?
Die neue Ernte ist da.
Herr Berger, jetzt während Sie sich aufhängen noch, er macht irgendwie, ist er nicht ganz vorbereitet, schnell noch am Rucksack rumgezuckelt, frisch gepressten Orangensaft, haben Sie selber heute Morgen noch welchen gebaut?
Nee,
das ist ja Apfelsaft, ja.
Ja, und ganz speziell Boskop.
Ah, ja.
Sie erinnern sich, wir haben darüber gesprochen, dass ich letzte Woche gesagt hätte, ich würde Montag Äpfel ernten. Und tatsächlich, ich war allerdings nicht im Baum, ich habe nur aufgesammelt und mir viele kribbelige Notizen geholt. Man greift dann so immer in die Brennnesseln hinein und holt dort die Äpfel heraus.
Haben Sie sich Notizen geholt? Machen Sie sich kleine Stellen auf die Hand, damit Sie was merken können?
Nein, es kribbelte und es waren viele Erinnerungs, wie nennt man sagen, Brandings, die dann wieder weggingen. Mir wurde gesagt...
Brennnessel-Brandings.
Ja, genau. Von einer direkten Familienzugehörigkeit wurde mir mitgeteilt, dass es gut sei gegen Rheuma.
Die Mutter?
Nein, der Bruder.
Ah ja.
Aber ich habe gar keinen Rheuma in den. Aber wir können hier die erste Verkostung machen. Der erste Saft ist da.
Ach, eigengepresster Saft aus bergischer Zucht.
Garten.
Ja,
ja. Ja, Schreber.
Das sind ja auch die gleichen Flaschen wie letztes Jahr, ne? Die sammeln sich schön wieder auf, ja?
Ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht ist auch dieselbe.
Ja?
Ich kann mir nie den Unterschied merken zwischen, das ist der gleiche
ist
oder
dieselbe. Ist die für dieselbe. Mich jetzt oder was wird das?
Nein, wir teilen, gucken Sie mal hier, ich habe doch Gläser mitgebracht.
Achso. Ja, toll, Herr Berger. Stellen Sie sich mal vor, bei Ihnen landet irgendwas im Garten, ja, ein Stein, ja?
Ja, das wäre sehr ärgerlich. Den würde ich aber zurückwerfen.
Einen riesengroßen Stein. Naja, manchmal haben Sie Glück und Sie können den versteigern bei Sotheby's oder so und kriegen dann mal 250.000 Euro dafür. Für einen Stein, Herr Berger. Und nicht irgendwie ein Gold oder so. Nee, ein Stein.
Prost, darauf trinke ich.
Ja, Herr Berger, danke schön. Schön, das darf niemand sehen, dass wir hier im Studio was trinken. Da hat nämlich gerade jemand einen Stein wie heißt das Ding? Versteigert im... Nee, ist ja gar nicht. Ist Heritage, gar nicht Sotheby's, habe ich jetzt falsch
gesagt. Sie haben einfach ihr Aktionshaus genommen, das Sie sonst bevorzugen.
Das ist ein Stein, der ist 1,8 Kilogramm schwer, also ist etwas, was Sie auch durchaus in der Lage sind, mit einer Hand zu heben, Herr Berger, ja?
Das kriege ich hin, ja.
Kriegen Sie hin. Knapp 24 Zentimeter hoch und den hat man nicht bei Berger im Garten, sondern in Libyen gefunden. Ich finde Libyen, alle sagen Libyen, eigentlich müsste der Libyen heißen. Weil man sagt ja, ist erst das I und dann das Ö, aber jeder sagt Libyen.
Und ist der Stein so wertvoll, weil der Geheimdienstchef von diesem Stein erschlagen wurde?
Nee, der Stein war nur ein Teil einer ganzen, jetzt kommt es um Meteoritenschar, die am Sonntagabend, Ortszeit, in New York für mehr als, Abendortszeit, naja gut, 1 Million Dollar versteigert wurde. Also viele, viele, viele von diesen Klumpen haben sie versteigert. Und der Bieter war irgendwie... Ja, und anonym, hat er gesagt. Ich meine, wenn ich jetzt so einen Stein zu Hause hätte bei mir im Garten oder so, dann würde ich auch sagen, lieber anonym sein, weil sonst will der Garten mir der Nachbar den Stein klauen aus dem Garten.
Ich weiß auch nicht, hier in Deutschland gilt ja noch ein anderes Recht. Man kann ja hier auch ganze Gemeinden, Endgemeinden,
ja.
Indem man sagt, unter deinem Dorf liegt Braunkohle, das wollen wir gerne haben. Und dann gehört ja nicht nur, weil dir der Acker gehört ja nicht das, was im Acker ist.
Und nee, natürlich
ist ja auch die Frage, wer hat den Stein da hingelegt. Ich glaube allerdings. Ja,
aber wenn jetzt ein 5 Millionen Euro werter Meteoritenstein bei mir in den Garten fällt, das ist dann meiner, oder? Den kann ich behalten und schön irgendwo versteigern. Ich meine, ich kann auch Pech haben, wenn mir so ein 1,8 Kilogramm, wie haben Sie gesehen, der Herr, wie hieß er, Baumgartner, der hatte richtig ordentlich Tempo drauf gehabt, und dieser Stein hat ja keinen Fallschirm. Ne? Wenn der jetzt bei Ihnen im Garten landet und Ihnen auf den Kopf fällt beim Apfelpflücken.
Herr Baumgartner. Wem gehört denn Herr Baumgartner, wenn er in den Garten gefallen wäre?
Gut, ich meine, soweit er noch lebt, gehört er immer noch sich selbst, kann auch weiter weglaufen. Oder meinen Sie, der ist dann Ihrer, weil er bei Ihnen in den Garten fällt?
Ja, ganz klar. Liegt ja auf meiner Seite des Zauns, ist eindeutiges Erbbaurecht. Das haben wir auch bei dem Äpfelschütteln bemerkt. Ja, aber
was wollen Sie mit dem? Dann haben Sie so einen österreichischen Extremsportler bei sich im Garten. Und was wollen Sie damit?
Denn den stelle ich aus und dann mache ich Kohle. Wissen Sie, das Leben gibt Ihnen Extremsportler und dann machen Sie Saft da draus. Das ist ein altes Sprichwort.
Aha. Ja, wie ist es denn?
Der Saft ist total Bosskopf.
Ja, eher sauer, ne? Ja.
Die Kenner wissen, was das
heißt. Wo haben Sie das machen lassen hier?
In Rothen. Dort ist natürlich meine Mutter hingefahren mit den Säcken.
Sator geht ja nicht mehr, die sind ja pleite, ne?
Die sind pleite?
Ja, ich gehört.
Aber Sator ist auch der Nachteil, manche nennen es Vorteil, dass man nicht seine eigenen Äpfel gepresst wiederbekommt. Und in Rothen gibt es eine Mühle. Dort wird aus den eigenen Äpfeln der Saft hergestellt. Ich dachte zuerst, Herr Richter hätte den Stein bepinselt und deshalb wäre er so wertvoll gewesen. Der muss ja einfach nur irgendwo so einen farbigen Pinsel irgendwo ranhalten. Wer ist denn
Herr Richter?
Das ist ein Mensch, der malt Vorhänge und bunte Sachen. So in der Art. Und ich glaube, er ist der teuerste deutsche Maler. Mhm. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht, wer Herr Richter ist. Ich würde mal sagen, er ist ein Phänomen. So viel kann man wohl sagen.
Wie geht's weiter bei Ihnen?
Bei mir geht's mit der Uhrzeit weiter. Apple einigt sich mit der SBB.
Wer, Apple?
Apple. Das ist diese Firma, die so diese dünnen Streichelbretter herstellt.
Das sind jetzt nicht die bei Ihnen im Garten gefunden wurden.
Ja. Nee, und das geht. Und
die Manche machen Saft draus aus Apple.
Ich dachte, Sie fragen mich, wer ist SBB? Das ist die Schweizer Bundesbahn. Schweizer Bundesbahn hat Apple verklagt und sie hat Apple in die Knie gezwungen.
Das gleich, nachdem wir uns mal hier ein Mädchen vom Mars herunterfallen lassen, ja?
Schön.
Mit Ash.
Do you remember the time when you were gone from Mars?
Boy mit Waitress im Tanz-Tee 15:20 und insgesamt 10 Sekunden, Herr Berger. Ich habe das Gefühl, dass Sie sich heute etwas unbeliebt machen wollen bei mir. Jedes Mal, wenn der Titel zu Ende geht, Herr Berger, Sie müssen wissen, ich meine, jetzt spreche ich mit dem Zuhörer, dass Herr Berger auch einen Monitor vor sich hat. Da sieht er den Song laufen und die Uhrzeit, die runterläuft. Und jedes Mal, wenn noch 10 Sekunden zu laufen sind, steht Herr Berger auf, rennt raus und macht irgendwas.
Also ich habe mich mit dem Rechner beschäftigt und mit der Sendung intensiv und eigentlich muss ich mich gar nicht rechtfertigen, damit gebe ich Ihnen ja schon mal den Freiraum. Hm. Also das geht Sie doch gar nichts an, was ich in meiner Freizeit mache. Und außerdem sehe ich, seitdem die Musikredaktion hier total und radikal umstrukturiert wird, sehe ich nicht mehr durch, was von Ihrem Rechner kommt und was von
Da haben Sie ja jetzt gesehen hier
von auf der Software.
Ja, aber diese Sendung ist natürlich, es ist Freizeit, Herr Berger, Sie machen das ja ehrenamtlich, Sie sind ja einer von diesen Helden der Gesellschaft, die es heutzutage noch gibt. Ehrenamt wird für Sie
heute
ja
Nacht
auch
ich
ganz
noch,
groß geschrieben. Ja,
heute Nacht habe ich noch Organe zusammengeschabt und vom Boden aufgehoben.
Ja,
dann in die Pfanne geworfen.
Eigenentnahme bei Ihnen selbst auch?
Nein, also wenn man jetzt sich eine schöne Leber in der Pfanne brät, wenn was auf dem Boden liegt und dann nochmal gekocht und erhitzt wird, dann ist es nicht so schlimm. Und alles, was habe ich mir von Schweden abgeguckt.
Natürlich ist es Freizeit bei Sie, Sie kriegen keinen müden Cent dafür, aber immerhin machen Sie dies ja seit 7 Jahren und da könnte man auch mal darauf achten, dass so ein Song auch mal zu Ende geht. Und man nicht einfach hier durch die Welt geschickt, sonst macht man sich unbeliebt. Und wie man sich unbeliebt macht,
das wissen Sie ja gerade unbeliebt.
Das wissen Sie natürlich ganz besonders.
Ja, natürlich weiß ich das, wie man sich unbeliebt macht. Ich teste das jeden Tag im Alltag. Zum Beispiel habe ich mir einen Kindernamen nicht gemerkt. Heute Mittag von einer Nella. Ich habe es erstmal als
Nella?
Nella ist ein Mädchen, genau. Ja. Ich habe das Kind, aber die sehen ja alle gleich aus. Ich habe das erstmal als männlich bezeichnet.
Ja, wenn sie ganz klein sind, sehen sie sowieso alle gleich aus. Und Mutti und Vati sagen, ne, guck mal hier und du siehst gar keinen Unterschied.
Nee, und man erkennt auch keine Verwandtschaft. Ich meine, gut, zwei Augen, eine Nase, ist alles okay. Gut,
sie meinen also alles, was unter 3 Jahre alt ist, braucht sowieso keinen Namen.
Würde ich erstmal als das bezeichnen.
Das.
Als S.
S.
Schon in der, ich habe die Urfassung von Heidi gelesen, ja. Ein Buch, das ich auf dem Flohmarkt vor mehreren Jahren entstanden habe.
Heute? Nee, noch auf der Herfahrt? Nein?
Nein, nicht. Ich kann noch nicht. Das wäre mal was, ein Bahnflohmarkt. Ein in der Bahn ein Flohmarkt.
In der? Ach nee, nichts indisch.
Nein, nicht
in der Bahn, ja.
Kommen Sie ran, bauen
Ihren Bauchladen auf und dann verkaufen Sie schön die Urfassung von Heidi, weil Sie haben sie ja durchgelesen, können Sie ja genau. Weitergeben.
Oder ich verkaufe die Uhr von der SBB, um jetzt mal eine billige Überleitung zu bekommen.
Die billige Überleitung hatte ich eigentlich schon versucht, hier auf sich unbeliebt machen, das war mein Thema.
Nein.
Aber ich glaube, Ihr Thema haben Sie angeteased, Herr Berger.
Ja, da das glaube ich nämlich auch.
Rechte. Ja,
denke ich. Schön, dass Sie da Einsicht...
Dann trete ich jetzt mal zurück, mein Gott.
Ich finde, Sie haben sehr gesunde rote Apfelbäckchen.
Ja.
Haben Sie
das liegt an dem großartigen Saft, den Sie mir hier kredenzen?
Ach so, meinen Sie, ja.
Ja, natürlich, das ist ja pur Vitamine, das steigt einem natürlich auch gleich in den Kopf.
Sie denken auch, ein Apfel am Tag.
Könnte auch sein, dass ich mich schon wieder in Rage rede, weil Sie hier die ganze Zeit rausrennen, wenn es eigentlich losgeht hier.
Also als ich die kleine Nella gesehen habe.
Ja, die Nella, genau, das war noch das Thema.
In dem Kinderwagen, als ich die gesehen habe, mit ihrem schönen roten Bäckchen.
Ach so.
Da dachte ich so, ja, man ist ein Kind, wenn der Apple älter ist als du selbst.
Was?
Also wenn der Apple oder der iPod älter ist als das Kind.
Ja, dann ist man noch ein Kind.
Genau.
Ist Ihnen dann sofort eingefallen?
Das habe ich gedacht, als ich die roten Pausbacken gesehen habe.
Ach so, ja.
Das ist auch nur eine weitere schlechte Überleitung zu dem Thema. Apple einigt sich im Uhrenstreit mit SBB.
Ach.
Es gibt eine sehr berühmte Uhrenikone, der Name wird Ihnen sicherlich nicht sagen. Es ist
Rolex. Dacht mir nichts.
Nee, es handelt sich um tatsächlich eine urbane Uhr von dem Gestalter Hans Hilfiger.
Was? Was?
Ja, ich habe auch zweimal nachgucken
müssen. Hilfiger?
Ja, Herr Hilfiger.
Mit und zwar CK oder mit G?
Mit kurzem K.
Ach so, Hilfiger.
Genau, Hans Hilfiger hat eine Uhrendesign-Ikone entworfen. Es gibt ein ganz spezielles Merkmal, und zwar ein Kellen-Zifferblatt.
Kellen.
Ja, das ist der markante rote Sekundenzeiger, der die Form einer Signalkelle hat.
Ach so.
Und die SBB hat sich
die Schweizer Bahn.
Hat sich das lizenzieren lassen.
Weil da ist ja eine Kelle drauf und das gehört der Bahn.
Genau, so einfach ist das. Nein, das ganze Design. Also
das hat er für die Bahn gemacht,
das Design. Hans Hilfiger hat das damals in den...
Ein Uhrendesign, jetzt habe ich es.
In den 40er Jahren, genau. Bahn. Ja. Und die SBB verkauft diese Uhren auch. Hm. Und Apple hat sich das Design einfach gemopst und hat gesagt, wir haben ein schönes App für euch und wir bieten dieses klassische Angebot an. Und dann hat die SBB gesagt, ihr könnt doch nicht einfach unser Design klauen, so geht das gar nicht.
Nee.
Und jetzt haben die sich geeinigt. Noch
doch nicht mit der Schweizer Bahn oder was?
Und Apple zahlt jetzt ordentlich für das Design. Ah. Das Lustige ist ja, dass noch kurz zuvor sich Apple mit Samsung gestritten hat.
Hm.
Und Samsung hat angeblich das Design von Apple geklaut.
Ja.
Und dann haben die ja in der Gerichtsverhandlung...
Das ist eine Design-Clown-Polonaise, die da stattfindet, Herr Berger.
Ich glaube, das ist ganz normal für einen Künstler. Geben
und nehmen.
Also ein Künstler guckt...
Und sieht und merkt sich das. Und dann wacht er morgen auf und, ach, hier, so mache ich das. Und dann weiß er gar nicht mehr, wo er das gesehen hat.
Ja, und er ist ja nicht ein Wissenschaftler, der jetzt nicht wie Gutenberg oder Chavan oder Koch-Merin.
Ja, die gucken ja alle vorher, ob es schon mal gab und dann können sie es ausschließen, ne?
Ja, und die müssen ja einen Quellennachweis angeben. Aber Designer
müssen das nicht.
Anscheinend. In der Kunst. Ja, aber nun gut, das ist ja, eine Uhr ist anscheinend keine Kunst. Und es ist eher die hohe Kunst, nicht zu spät zu kommen. Aber worauf wollte ich hinaus? Samsung hat bei der Gerichtsverhandlung gesagt, ja, das Design von Apple, das ist ja gar nicht so neu, schon in dem Film Odyssee, wie hieß ja der Regisseur noch? Der Regisseur
Stanley.
Kubrick. Der hat den Film ja entwickelt und schon, sie wollten sozusagen einen Filmausschnitt vor Gericht zeigen und sagen, Apple hat aus diesem Film auch schon was gemopst.
Uiuiui. Ui, ui.
Ja, ich weiß nicht.
Fuchteln Sie mal nicht mit Ihren Armen dabei so rum und haben schon wieder gegen das Mikro gehauen, Herr Berger.
Das hat ja keiner gemerkt.
Doch, das haben
Sie nicht. Nein, Herr Berger, wenn Sie nicht ständig darauf rumreiten und hinweisen würden, dann würde es niemandem auffallen. Ich sage ja auch nicht, dass Sie rasiert sind.
Ja, aber dass Sie koordinative Schwächen haben mit Ihrem ganzen Oberkörpergerät,
Das ist halt das türkische, italienische, griechische Blut in mir.
Ja.
Und slawische. Und wer weiß was, ganz halb Europa.
Stimmt, das ist ja typisch bei dem Namen Berger.
Ja, da war alles schon mal da.
Bei mir geht es gleich weiter, wie man sich unbeliebt macht,
Herr Berger. Wurde übrigens nicht zugelassen.
Was?
Der Film. Das Beweisstück.
Hm.
Wurde nicht angenommen.
Ach so.
Bei Gericht.
Nicht, nee.
Ich hätte schon mal einen Tipp bei unbeliebt machen.
Ne?
Dazwischen reden.
Ja, dann würde ich sagen, sind Sie der Kandidat für das unbeliebt machen seit den letzten 7 Jahren. Nummer 1, unangefochtet.
Ja.
Ne? Führen Sie das, die Hitliste an.
Das ficht mich nicht. Und ich kann Ihnen da noch ein paar Tipps geben, wenn Sie wollen.
Du, Herr Berger, das nächste Lied heißt Du. Und ist von Kroh. Tja, Herr Berger, haben Sie es diesmal geschafft, ja? Gerade noch reinzurutschen hier? Das ist ja unglaublich.
Ja, ich war in derselben Etage und ich dachte mir, guck doch mal vorbei.
Ja, ja, ja. Das waren eben übrigens Drum Sound und Bassline Smith mit Through the Night. Ne, Herr Berger, für alle, die sich das noch aufschreiben wollten, schnell zu Hause.
Das war mir zu schnell. Können Sie das nochmal sagen?
Nee, das kann ich nicht. Das können Sie auch selbst, aber Drum Sound and Bassline Smith.
Drum Sound and Bassline Lounge Smith.
Mhm. Herr Berger, wir waren bei dem Thema, wie kann ich mich unbeliebt machen? Und da sind Sie ja Experte. Wenn Sie über die Straße gehen, ne, von A nach B, passiert zwischendurch C, D, E, F, G, H, I, J. Ne? Und an allen Stellen haben Sie sich unbeliebt gemacht. Ich habe schon viel über Sie gehört. Sie gehen zum Beispiel auch in den Laden und wenn Sie beim Bäcker was kaufen, dann fragen Sie, ob das Mehl auch hier ordentlich die gleiche Körnung hat und so, ne?
Welcher Mehltyp?
Hm, zum Beispiel.
Ob da Lecithin drin ist?
Ja. Ja, machen Sie, ne? Oder wenn die Kellnerin nicht schnell genug kommt, was sie dann zwischendurch zu tun hatte und so. Ich habe schon einige Sachen über Sie gehört und Sie sind ein sehr direkter Typ, ja? So.
Ich frage doch mal nach. Ich denke, das ist durchaus in Ordnung, nachzufragen. Also ja. Ich habe noch nie ein Problem gehabt mit einer Nachfrage. Und wir gehen ja hier auch von einer Fachkraft aus und die Fachkraft sollte schon wissen, womit der Berliner gefüllt ist.
Hm.
Und wenn ich nur höre... Der
Pfannkuchen.
Jetzt geht das schon wieder los.
Ja,
Herr Berger. Also wenn dieses spezielle Fettgebäck...
Ja.
Mit der Frage beantwortet wird nach der Füllung, also die Frage war nach der Füllung. Dreifrucht. Ja, ich weiß nicht.
Also Dreifrucht ist dann gesagt worden? Ja,
da ja, habe ich schon drin. oft genug gehört.
Und zum Schluss. Pfannkuchen ist Dreifrucht drin?
Ja.
Was sind Dreifrucht, Herr Berger? Sie als Kandidor, die können doch da mir mal jetzt eine Auskunft geben. Wer ist denn jetzt die Fachkraft hier?
Na, ich kann Ihnen gleich mal was kandieren als Konditor.
Ja.
Die Dreifrucht gibt es gar nicht. Also das ist einfach nur, ich habe keine Ahnung und inzwischen kann man davon ausgehen, bei den Großbetrieben ist es einfach nur rotes Fruchtwasser. Also das ist quasi Apfelsaft, gefärbt mit Geschmack.
Ach. Gut, Herr Berger, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie gehen arbeiten, ja, und Sie haben Kollegen und Sie wollen sich da unbeliebt machen. Was sind denn Ihre Methoden? Nennen Sie mir mal 3, ich glaube, ich habe hier 5, 6, 7 zu stehen.
Also ich höre nicht zu.
Ja, das ist gut, nicht zuhören, wenn der andere redet. Ja,
wenn ich
ja.
rede, nuschle ich.
Ja, ja.
Und sage,
ja.
Wieso, hörst du nicht zu oder was?
Ja, ja. Was noch?
Naja, Körpergeruch ist ganz wichtig.
Ja.
Eigener Körpergeruch.
Ja, ja, ja. Nee, also so und da kommt das kommt der Sache schon ganz nah. Also so zu große Selbstsicherheit ist auch nicht gut, ja. Wenn Sie gerade jetzt stellen Sie vor, Sie kommen gerade irgendwie, haben was gelernt, können alles besser als die anderen.
Oh ja, das kann ich
sofort. Hauen mal richtig auf die Kacke.
Hm.
Können Sie.
Das, ja. Ich wurde damit geboren.
Also hier ist immer so der Tipp von einer Frau Maiden oder ein Herr Maiden, Nandine und sie ist Benimmexpertin und Kommunikationstrainerin. Nandine Maiden sagt, schauen Sie zu, wie die Abläufe funktionieren, statt sofort Verbesserungsvorschläge zu machen. Ja? Denn in der Regel gibt es in der Firma gute Gründe, die Arbeiten auf herkömmliche Weise zu erledigen. Also wenn Sie jetzt neu reinkommen und sagen, da alles auf links krempeln hier, weil ich kann es besser, haben Sie gleich gute Karten bei allen, bei der ganzen Belegschaft, ne? Das ist ein guter Tipp. Andere duzen geht auch, ne? Also Sie kommen irgendwo rein und als Neuankömmling und ja, und dann stellen Sie sich auf die gleiche Stufe wie Leute, die ja schon 100 Jahre schindern in dem Betrieb.
Ja, gleich mal auf die Schulter kloppen.
Na, alles schick, Willi oder so. Ne?
Kurz den Ellenbogen in die Rippen gehauen.
Chaos hinterlassen, ja. Jetzt, wenn ich mir jetzt schon wieder angucke hier, die Literatursendung wird sich wieder freuen über ihren Sauhaufen, den sie gerade auf dem Tisch hinterlassen. Ja.
Den vernasche ich noch. Ich habe hier Apfelsinen gefunden. Die interkulturelle Redaktion hatte hier ein eigenes Seminar. Aha. Und dann hat natürlich ausländische Früchte zu dem Seminar mitgebracht. Ich habe auch eine Banane gesehen.
Ja, ja.
Aber die wollte ich nicht.
Nee, die lag schon länger, ne?
Ja, ich habe übrigens auch zwei Äpfel aus einem Rostocker Garten, falls sie deutsches Obst hier in der Sendung essen möchten.
Ja, 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 schön.
Aber es ist ihnen egal, Hauptsache Vitamine wahrscheinlich.
Ja.
Sie sind, denke ich, so ein Obama-Typ.
Ich bin ein Obama-Typ.
Ich habe ein Interview gelesen, nein, einen großen Text, einen großen Artikel. Die haben ja bald Wahlen in den USA oder sowas ähnliches. Das ist ein ganz wichtiges Thema heute bei mir noch, die USA.
Ja.
Ist es noch eine Demokratie oder nicht? Mhm. Aber kurz vorab, Obama sagte, er nimmt sich keine Zeit mehr, ob er einen blauen oder einen grauen Anzug trägt und auch was er als Essen vorgesetzt bekommt, ist ihm auch egal. Mhm. Er hat so viele Sachen zu entscheiden, er hat nur noch blaue und graue Anzüge und das Essen, das wird ihm, hat er extra Experten eingestellt, die ihm ständig was vorbraten und dann schluckt er das runter. Warum und ich nehme an, Sie sind auch so einer. Wenn Sie wissen, Sie haben alle Vitamine und die Anzüge sind da, blau oder grau.
Mhm.
Aber was ist mit der Krawatte? Na, Sie haben ja gar keine.
Das, was Sie da anhaben, ist ja heute ein Fleischerhemd. Ne? Sowas hatte man in den 70ern, war das auch sehr modern.
Ja. Hm. Wie gesagt, die gut. Leber. Wenn
daran
die,
sieht man, dass Sie keinen Imageberater haben,
alles, wie Herr Obama. Alles, was unter 10 Sekunden auf dem Boden liegt, darf noch gegessen werden.
Was?
Nur so vom Fleischer zum Fleischer.
Ach so, wenn es 10 Sekunden auf dem Boden gelegen hat schon, dann ist es kontaminiert.
Dann würde ich es nicht mehr. Also das sage ich auch gegen kleinen Kindern.
Ach, oder ein Steak, wenn es runterfällt so und noch nicht gebraten ist, so beim Grillen. Hauptsache hat noch nicht 10 Minuten auf der Erde gelegen. Das würden Sie durchaus weiterverkaufen.
Naja, man kann es ja auch durchbraten.
Machen Sie auch unbeliebt denn im Fachhandel, wenn Sie da an so eine Stelle
kommen? Naja, vorher, ich hole einen Handfeger und fege das Schnitzel ab.
Übrigens auch kein Interesse haben, ist auch nicht gut, wenn man den ersten Tag in der Firma ist und gar keinen grüßt und hier mit Geilen spricht, ist auch doof. Ja?
Das kann ja auch helfen. Zum Beispiel, nehmen wir an, 1938 in Moskau, im Hotel Lux, ständig wird denunziert, wenn man da jemanden grüßt, wenn man jetzt vom Falschen gegrüßt wird, dann kommt man ja auch auf einmal auf die Anklagebank und weg ist man vom Fenster. Man muss ja auch in der neuen Firma, nehmen wir jetzt mal an, Kommunistische Partei in Moskau, 1938, das ist jetzt die Firma, wenn man da jetzt den Falschen grüßt, ne? Und so ist das ja heute auch, wenn ich den Underdog grüße, also wen grüßt man eigentlich zuerst? Das ist ja häufig.
Also richtig unbeliebt machen in der Firma ist immer noch, das glaube ich, Platz 1, ist schlecht reden über andere, ne? Also jetzt ablästern und so weiter und so fort.
Was ist auf Platz 2?
Weiß ich nicht. Das ist ja nicht so.
Dann reden wir über den dritten Platz. Den merkt man sich auch häufiger. Den ersten und den dritten, den zweiten vergisst ja jeder.
Ja, und auch nicht so gut ist, also wenn Sie, Sophia Berger, Sie sind ja sehr authentisch. Sie sind ja unique, würde ich sagen. Sie sind ein Unikat. Ja. Und wenn Sie sich nicht verbiegen lassen wollen, ne, das kommt auch nicht überall gut an, ne? Aber so, man muss sich auch ein bisschen anpassen.
Zum Beispiel im Radsport dopen. Das hat ja Armstrong
gemacht auch, ja.
Und deshalb ist er und auch
das ganze Team hat mitgemacht.
Und er war immer Erster.
Ja, na was denn? Hat man alles richtig gemacht.
Ja, ich denke, es wird Zeit, Doping zu erlauben. Und darüber nachzureden, warum man in vollen Räumen. Nachreden. Die üble Nachrede.
Übles Nachdenken, meinen Sie jetzt?
Übles Nachdenken.
Ach, so eine Mischung aus Vorreden und Nachdenken.
Ich würde mal nur so viel sagen, der Raum ist voll.
Manchmal und könnte der Vorredner auch mal nachdenken.
Manchmal ist die Zunge schneller als, Sie wissen schon.
Musik im Tanztee, 15.41 Uhr und insgesamt 15 Sekunden. Hier sind Efterklang mit Modern Drift. It's tropical, I think we are alone, ihr seid im Tanztee, dem Fachmagazin für
Schönheit und Gesundheit.
Und natürlich auch journalistisches Halbwissen mit Bundesberger Tim und Bundesberger Frank. Es ist 15.49 Uhr und insgesamt 15 Sekunden.
Und ihr könnt den Tanztee nachhören als Podcast.
Ja, ab morgen oder übermorgen ist er denn wieder bei Facebook und auf unserer Seite www.loroth.de.
Herr Berger, hatten Sie schon mal das Gefühl, dass Sie in vollen Räumen... Ich lasse es einfach.
Was denn? Ja, erzählen Sie nochmal bitte.
Sie haben ja vorhin noch gesagt, ich soll mir Mühe geben.
Ja.
Das soll eine ganz tolle Sendung werden und sowas. Und jetzt
habe ich das gesagt? Ja.
Jetzt denke ich, jetzt mache ich hier Einleitungen, so typische Radioeinleitungen wie, kennen Sie das auch und haben Sie es auch schon mal erlebt? Und
nee, natürlich nicht.
Dieses Gefühl, wenn.
Ach, Sie wollen mich einbeziehen und in...
den Hörer will ich einbeziehen.
Stinke ich hier nur wieder rum?
Nein, Sie stinken. Ich finde, hier ist gut gelüftet. Also,
Fenster sind auf, ja. Ist auch ein angenehmes Klima heute draußen. So. Die Umgebung ist schön heute.
Ich war heute auf einem Kunsthandwerkermarkt.
Ja, waren Sie?
Der eher moderneren Art. Also so nur ein bisschen Töpfer, keine Korbwaren. Und ich war froh, dass ich schon sehr pünktlich da war. Allerdings, bevor der Kaffeeautomat an war, die fangen ja nicht, typisch Ostdeutschland,
ja.
13 Uhr wird eröffnet und vorher gibt es auch keinen Kaffee. Also wenn man 12.30 Uhr was will, gibt es nicht in einer halben Stunde. Also so eine pfiffige Antwort. Und da war es denn, als ich ging, sehr, sehr voll. Und da habe ich mich nicht gefragt, aber das frage ich mich jetzt, beeinflusst es den Kaufentscheidungsfluss mehr oder besser mehr oder weniger schlecht, wenn mehr Menschen da sind oder weniger Menschen da sind?
Na, ich glaube...
mehr oder weniger ist einfach die Frage jetzt.
Na klar, Herr Berger, Sie wollen irgendwas haben, ne, und überlegen, ja, kaufe ich es oder nicht, und dann stehen da noch drei Leute, die kaufen sich das, die gucken sich das Gleiche an, was Sie angucken. Ja klar, ich glaube, da sitzt das Geld dann schon ein bisschen lockerer. Schnell den anderen wegkaufen.
Also ich meine so aus positivem Trotz.
Ja, ja, und man muss ja auch ein bisschen den anderen zeigen, auch guck mal, was ich mir leisten kann hier für 3 Euro noch, den Jutebeutel und so. Ja, ist so.
Die Brosche, die nehme ich mit.
Ja, für 1,50.
Ja, da waren ganz waren einige schöne Sachen. Und ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich da moderieren? In Helgas Kitchen hätten wir doch auch moderieren können. Hätten wir Herrn Bohl gefragt.
Hätten wir gemacht, na klar.
Ja. Nächstes Mal.
Dann hätten Sie schön auch irgendwelche Sachen hier anpreisen können. Ja,
ja, so mit Mikro durch die Gegend laufen. Aber für einen YouTube-Beutel wäre ich da schon. Also man hätte mich gar nicht großartig kaufen müssen.
Nicht?
Ich bin doch ganz billig zu haben.
Ja, also Sie sind da von der billigen Sorte, ja.
Ja, Sie müssen mich nur in den Sack stecken.
Ja.
Und schon haben Sie mich.
Und ordentlich draufkloppen.
Nee, wieso das denn?
Nein, nur erzählen Sie mal.
So Sie wollten
jetzt. Aber eigentlich hatten Sie jetzt ein Thema hier und wollten loslegen.
Nee,
was ist davon übrig?
Also, Sie springen wieder mit dem Känguru in eine.
Zickzack.
Ganz andere. Mein Thema ist, warum man in vollen Räumen keine guten Entscheidungen treffen kann.
Ach so.
Wir können
auch zu schmatzen.
Leider. Wissen Sie, ich habe von dieser Apfelsine was, und da sind doch diese dünnen Fäden.
Ja.
Und der eine hängt da so am Zahn und ich habe schon meine Finger reingesteckt.
Ja,
ich kriege die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Das heißt Ekel.
Nein, ich meine diesen dünnen Orangenfaden.
Eklig heißt das.
Wie heißt es, wenn man das vorher abschneidet? Wir kennen das aus teuren Obstsalaten.
Wenn man was macht?
Man kann die, ich habe das früher auch mal gemacht, ich musste das ja mal, also die...
Von der Apfelsine die Fäden abschneiden?
Vorher außen die, von jedem die einzelnen Stückchen die Haut abschneiden. Wie heißt denn das?
Ja.
Ich habe es vergessen.
Haben Sie vergessen, ne?
Ist auch nicht so wichtig.
Nee.
Aber nächstes Mal nehme ich so eine. Häuten. Nein, aber es wird so rausgeschnitten. Das,
ach hier, was man mit Tomaten auch macht hier.
Sagen jetzt nicht passieren.
Nee, das ist ja wenn...
ich meine ohne Matsch.
Ja, ach... nee, tranchieren war auch was anderes, aber so ähnlich, jetzt, da sitzen jetzt Millionen Hörer am, wer ist das Ding?
Telefon.
Radio. Und die wissen das und wir kommen nicht drauf.
Ja, ich glaube auch, dass Sie zu Weihnachten Ihre Apfelsine tranchieren. Ich sehe Sie da mit so einer riesigen Gabel und so einem riesigen Messer.
Ja, natürlich.
Und Onkel Frank darf in vollen Räumen eine Entscheidung treffen. Also es gibt eine Studie, die sagt, dass endlich herausgefunden wurde, warum es so wenig Xenon auf der Erde gibt.
Mhm.
Kennen Sie das Gas Xenon?
Nee.
Das hat übrigens nichts mit dem Beitrag zu tun, mit dem ich
ja, das ist ja logisch.
Ja, aber ganz. Aber das kam ja, wurde mir gerade reingereicht und dann fragt man sich, wo wird das Gas überhaupt verwendet? Xenon?
Ich glaube, bei irgendwelchen Scheinwerfern bei Autos habe ich das schon mal gehört.
Stimmt.
Ja, natürlich.
Herr Berg. Und es gibt einen extra Namen dafür, nämlich die Gasentladungslampe.
Ach.
Und sie ist auch ganz beliebt an Flughäfen für Start- und Landebahnen, weil sie einen besonderen Lichtbogen erzeugen kann, der so ein bisschen aussieht wie Tageslicht.
Gut. Und das wollten Sie jetzt uns noch schnell mitteilen, damit wir nicht ganz dumm heute Nacht einschlafen.
Ein paar Fakten noch. Also in der Frühzeit der Erde wurden ja Argon und Krypton von einem Mineral des Erdmantels eingefangen und so im Gestein konserviert. Aber warum ist das mit Xenon nicht passiert? Und man sagt, man hat
Argon, Krypton und Xenon waren Geschwister, oder? Und Brüder damals.
Ja, und Xenon war so ein Stiefkind von der ersten Mutter.
Ja, und der war so ein bisschen Einzelgänger wahrscheinlich.
Ja, und hat gerne in der Asche gespielt und Erbsen raussortiert und sowas. Ja, ja. Genau. Also Xenon war aber ganz schön groß. Mhm. Und der ist nicht mit in den Erdmantel gekommen. Der war schon ein bisschen älter.
Ja.
Der wurde mit in die Ehe gebracht und war nicht so beliebt.
Patchwork-Familie.
Ja, die so ist das manchmal. Ja, ist eifersüchtig. Und dann hat er gesagt, ich gehe in die Uratmosphäre und tschüss und auf Wiedersehen.
Ja.
Und das haben jetzt Forscher herausgefunden, und zwar Hans Kepler und Stoslav Čeka am Bayerischen Geo-Institut.
Und Kollegin.
Das hat aber alles gar nicht... Und genau, die Kollegin ist ganz wichtig.
Die immer nicht erwähnt werden, die Kollegin.
Die Assistentin, die da wahrscheinlich in Petrischalen irgendwelche Xenok-Bakterien
gezüchtet hat. Muss man würdigen auch.
Ja, wir würdigen das und würgen das weiter runter, das Thema. Ab wann ist es gefährlich? Hat man bisher gedacht, ab 10.000 ppm. Zur Erinnerung, ich musste es auch nachschlagen, das heißt, ppm heißt Parts per Million. Es ist aber schon...
Sind wir jetzt bei den geschlossenen Räumen oder sind
wir
jetzt
bei Edelgasen? Wieder, wir sind in einem geschlossenen Raum, wir beide.
Ach so.
Und es ist kaum noch Luft da. Ganz viel Kohlendioxid, eine ganz große Kohlendioxidkonzentration. Und man hat bisher angenommen, 10.000 ppm, also Parts per Million, sind gefährlich. Aber eine Forscherin Usha Satish von der State University of New York hat herausgefunden, dass schon 1000 ppm den Menschen deutlich bei der Konzentration negativ beeinflussen.
Jetzt frage ich mich, was sind denn jetzt Parts per Million? Welche Parts meinen Sie denn da jetzt, Herr Berger? Meinen Sie jetzt 10 Millionen Menschen in einem Raum oder was wollen Sie mir jetzt erzählen?
Nein, nein. Also bisher ging man davon aus,
Luftteilchen. Dass,
ja, und zwar Kohlendioxid. Es geht um die Kohlendioxidkonzentration. Also ab 10.000 Parts per Million Kohlendioxid in der Luft galt das Gas als bedenklich. Aber es ist schon ab 1.000.
Da muss man ja ordentlich nachzählen, bevor man reingeht.
Ja, wer steht denn da mit seinem Ticker, wie beim Fußball, und zählt...
Die sitzen zu Hause, wenn Deutschland gegen Schweden spielt, mit dem Ticker, ja, und zählen dann mit.
Ja, natürlich. Ja. Ballkontakte.
Ach, Ballkontakte.
Ja,
per also, Minutes.
Ja, wenn die Atome, man hat mir das noch, ich ging ja noch zur Schule, da haben die Atome noch in einer Schale gewohnt und sahen aus wie Fußbälle und haben sich da gegenseitig so ein bisschen berührt. Das ist ja heute alles ganz anders. Also, da haben die Kinder ja Computer, ne? Und dann sehen auch die Atome ganz anders aus.
Ja, ja, Herr Berger, ich glaube, das Thema ist ausgereizt, oder? Ja?
Das haben wir gut gewirkt, das Thema.
Ja, ja, ja.
Das können wir jetzt schön weiter verwursten.
Machen wir Musik.
Schön.
Und zwar hören wir jetzt mal sowas hier, Joy Division. Und dann kommt auch gleich das Wetter. Wird das besser oder schlechter, Herr Berger? Nur mal so kurz.
Wolkig.
Wetter.
Morgens ist es besonders wichtig, sich Zeit zu nehmen und sich langsam zu regen, aus dem Bett sich zu dehnen und zu sagen, so, jetzt geht's los. Also wir sehen das manchmal bei Katern und auch bei Katzen, die sich ja auch dafür ausgiebig Zeit lassen. Ein zu schnelles Aufstehen könnte zu Verletzungen führen, zum Beispiel einen blauen Zeh, wenn man gegen eine, ist vielleicht also auch nur angenehm und man hat auch länger was davon, man humpelt sich so über den Platz hinweg und dann denkt man, oh, das ist ganz unangenehm für mich, da möchte ich nicht drüber reden, auch nicht mit meiner Freundin Margarete, die unten schon auf mich wartet. Warum wartet sie auf mich? Weil ich wieder verschlafen habe und mich beeilen muss, damit ich den Zug kriege. Und das führt alles zu einer großen Enttäuschung, nämlich zu einem Margaretenplatzregen, der mich dahin führt, dass ich sage, nein, ich lasse es einfach. Ich fürchte mich nicht davor. Ich habe einfach keine Angst. Und da gibt es auch einen Unterschied zwischen Furcht und Angst. Also ich glaube, das eine ist, da weiß man, wovor man Angst hat oder wovor man sich fürchtet. Aber auch das kriege ich immer durcheinander. Deshalb nenne ich es einfach Bammel. Ich fürchte mich also nicht mehr davor, aus dem Bett zu steigen. Ich habe den Mut. Ich raffe die Bettdecke um mich herum, um meinen Schweinebauch nicht zu sehen. Also nicht sehen zu müssen. Denn wenn ich aus dem Zimmer gehe, ist sofort rechts ein Spiegel. Und der überrascht einen und erschrickt einen. Und das ist furchtbar. wenn man da so diesen Schweinebammel dann sieht. Also das muss ja eigentlich nicht sein. Ja, die Hörer werden jetzt sagen, besonders die Jüngeren, nein, Schweinebammel ist etwas ganz anderes. Eine ganz besondere Methode, sich sozusagen an einer Stange oder einem Ast, einem sehr stabilen, wirklich sehr, sehr stabilen Ast, wirklich nicht Kirschast, denn Kirschäste sind aus meiner tiefsten eigenen überzeugenden Erfahrung heraus leichter brechend. Also man sollte schon einen, sich etwas anders suchen. Es gibt einen neuen Trend, der unterstützt es, nämlich Wild Pig Bammel. Wild Pig Bammel ist das wilde Bammeln herum. Da gibt es auch Fotos. Früher gab es, also vor Monaten gab es noch Menschen, die haben sich waagerecht irgendwo hingelegt auf eine Toilettenanlage oder auf eine Parkbank oder auf dem Auto, haben ein Foto gemacht und fanden es witzig. Nein, jetzt wird wild in der Gegend herum geschweinebammelt. Und das führt natürlich zu einem ganz besonderen Fall, denn wenn man jetzt einfach sich so an einer brechbaren Seite des Autos hängt, zum Beispiel ein Autospiegel, dieser Außenseitenspiegel, dann gibt es versicherungstechnische Schwierigkeiten. Also sollte man sich überlegen, ob man, ist vielleicht nur was für kleine Kinder, naja. Aber die Falltür will ich mal lieber schließen und sage, es ist auch möglich an geheimen Orten zum Beispiel Schweine zu bammeln, also und dort einfach das Blut ablaufen zu lassen und sich dann schöne tote Oma, also diese Grutzsache da in der Pfanne zu braten, und das mache ich auch nur noch heimlich hinterm Wasserfall, denn da ist meine Wasserfalltür bestens für geeignet, sonst wird man sofort von einem Vegetarier überrascht und diskriminiert, weil man einfach nur Schweine gerne isst. Aber was essen wir denn am Montag? Bei 12 bis 13 Grad Celsius ist es einfach nur ein bisschen bewölkt. Im Dienstag ist es unangenehmer, es soll morgens bis mittags Sprühregen geben, auch bei 12 bis 13 Grad. Ich weiß nicht, was ich esse, aber ich esse jetzt gleich Gummibären.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 21. Oktober um insgesamt 16.04 Uhr und knappen 28 Sekunden jetzt genau. Ja, ist das
Das Fachmagazin?
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit mit Bundesberger Tim.
Und mit dem verfuckten Bundesberger Frank.
Der Tanzsee mit Berger und Berger.
Ja, der Stratos-Sprung, ne? Die Idee davon hat der Herr Baumgartner geklaut.
Ha! Oh, jetzt gerne ein Muckefuck.
Und was gibt's bei Ihnen?
Bei mir gibt es Sklaven bei Ameisen, die rebellieren nämlich häufiger als gedacht.
Und etwas speziell für Sie, Attraktivität und die hässlichen Seiten daran, ja? Also,
ja, da kenne ich mich mit aus.
30 Grad, ich kühl mein Kopf am Fensterglas auf den Zeitlupenknopf.
Tja, am Freitag sind sie dann nun endlich in Rostock im Moja Kraftclub. Das war, der Titel hieß Zu jung. Ausverkauft leider die Veranstaltung, ne? Aber Kraftclub am Freitag, einige werden sich wahrscheinlich freuen drauf. Herr Berger, wie geht's weiter? Mach ich was oder Sie? Ich mach was.
Das war ja nur eine rhetorische Frage, oder wie?
Na, Sie hätten jetzt die Chance gehabt, sich da irgendwie reinzugrätschen, ganz schnell.
Das mache ich immer noch.
Zwei Leute haben in den USA Geld gewonnen, und zwar 5 Millionen Dollar.
Nee, das ist ja wohl auch nichts Neues, oder?
Oder besser gesagt, einer, zwei Brüder, ja, die sich das dann hinterher irgendwie geteilt haben. Aber der Gewinn, ja, der ist erst nach 6 Jahren eingelöst worden.
Nach 6 Jahren, das heißt, einer war im Knast und der andere hat so lange geschwiegen und dann haben sie sich nach dem Knast getroffen und die Goldkiste rausgekramt.
Könnte eine Variante sein, was könnte denn noch der Grund sein, hä?
Der nächste Grund ist, sie haben erst jetzt von ihrem Erbe erfahren, ein entfernter Verwandter, irgendeine Tante aus Massachusetts hat ein Klavier vererbt und in diesem Klavier, sie haben das erst jetzt ausprobiert, sie haben das Klavier,
ja, ja. War der Lottoschein drin.
War so eine Lagerung und das Klavier hat irgendwie nicht richtig gespielt und dann haben sie mal den Deckel geöffnet und da war nur Staub.
2006 hätte einer der beiden das Siegerlos in einem Gemischtwarenladen ihrer Eltern gekauft. Wie, in dem Gemischtwarenladen ihrer Eltern in der Stadt Syrakus haben sie es gekauft?
Ich habe heute auch ein Los gekauft für 50 Cent. Und wissen Sie, was ich gewonnen habe?
Ach, na, Erfahrung, wieder mal ganz viel.
Lolli, Karies habe ich gewonnen.
Sie haben ein Lolli gewonnen?
Ja.
Ja, na, da kann man sich doch auch mal ein bisschen glücklich machen.
Joghurt, Kirsche, der neue Kunstgeschmack. Wahrscheinlich von Herrn Richter empfohlen, sah auch so ein bisschen bunt aus.
Sagen Sie, Herr Berger, zählt es denn, ist es denn rechtens, wenn ich im Laden meiner Eltern das loskaufe und dann ein paar Mille gewinnen. Also das ist doch anrüchig, oder? Die haben doch, aber naja gut, die müssten ja dann, das, denn die Zahlen auch irgendwie fälschen dann.
Ich denke, dahinter steckt eine Strategie, nämlich die Werbung für den eigenen Laden. Hier werden Lotto-Millionäre gemacht. Könnte ein Slogan lauten, wenn ich Englisch könnte, hätte ich es jetzt auf Englisch gesagt.
Von dem Gewinn hätte er zwar schon bald darauf erfahren, ihn aber erst dieses Jahr im März abgeholt, rund 10 Tage bevor der Lottoschein ungültig geworden wäre.
Oh.
Also man hat wohl 6 Jahre Zeit da, so nach dem Motto.
In den USA, aber hier in Deutschland geht das schon nach ein paar Wochen weg.
Ist das so?
Flöten. Und wissen Sie, wer sich dann freut?
Der Staat.
Genau, die haben die Hoheit an diesen Lotterie-Exkursionsscheinen.
Exkursionsscheine?
Ja, ich finde, es ist nämlich nur eine falsche Hoffnung, die da gemacht wird. Man hat so eine Art Reiseprofil, wenn man den Schein kauft, nämlich diese Nummer und mehr auch nicht. Das ist ja nur eine Hoffnung. Und diese ganzen Meldungen, dass irgendwer mal irgendwo was gewonnen hat, die sind vielleicht sogar erfunden. Wer weiß das schon?
Oh, Herr Berger, jetzt, da stochern Sie das, aber irgendwo im Nebel.
Ja, denke ich auch. Das ist eine ganz klare, ungenaue Angabe, wer da schuldig sein könnte.
Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, sagte eine Sprecherin der Lotterie, die glückliche Gewinner, der glückliche Gewinner habe, Medienberichte zufolge Sorge gehabt, dass das viele Geld, und jetzt kommt der eigentliche Grund, einen negativen Einfluss auf sein Leben und insbesondere die Partnerschaft mit seiner Frau haben könnte.
Ja.
Er entschied sich, das Geld erst nach seiner Hochzeit abzuholen und die Hälfte seinem Bruder zu schenken. Ja, der hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt Millionär bin, dann heiratet mich die Frau vielleicht doch nur wegen des Geldes oder irgendwas. Ich meine, das hat sich doch vorher schon entschieden, oder?
Er dachte, die Frau läuft weg, nehme ich an.
Weil er zu viel Geld hat.
Aber da gibt es eine einfache Strategie. Man füttert seine Frau fett. Denn fette Frauen, das ist ein allgemeines Vorurteil.
Können nicht so schnell wegrennen, weil sie ja dicker sind und nicht so schnell rennen.
Und das allgemeine Vorurteil, was ich...
Kriegt man immer, kommt man hinterherrennen locker, kriegt man immer wieder eingefangen oder was?
Ja, laufen Sie mal mit 2 Zentner Zement, ein rechts, ein links unterm Arm durch die Gegend, da kommen Sie nicht so weit. Haben Sie schon mal, oder damit die Treppe? Nein, ich wollte ein anderes Vorurteil darstellen, und zwar, dass die Frau da nicht so schnell einen neuen Mann findet. Das ist ja ein allgemeines Vorurteil, dass Frauen, die ein bisschen dicker sind, schlechter einen Mann finden. Das wäre doch auch ein Eheschutz. Bei Männern funktioniert das, glaube ich, nicht.
Sie meinen, gut kochen sorgt dafür, also wenn der Mann gut kochen kann oder die Frau, sorgt es dafür, dass die andere Hälfte gebunden ist länger, ja?
Ja, oder man könnte der Frau auch ein paar Kinder machen, dann findet sie auch nicht so schnell einen neuen Mann. Hätte ja dieser Lotto-Millionär ja auch tun können.
Ach, Sie meinen, er hat gesagt, okay, jetzt warte ich 5, 6 Jahre, mache ihr noch ein paar Kinder und sie dick.
Ja.
Und wenn ich dann das Geld kriege, ne, dann kann sie nicht mehr weglaufen.
Ja.
Ich frage mich nur, warum man jetzt weglaufen soll, Herr Berger.
Wie weglaufen? Na, sie nimmt die Hälfte seines Geldes und sagt so, tschüss.
Ach so.
Wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie die Ehegesetze in den USA sind. Hier gibt es ja auch Gütertrennung. Oh, na gut, in den USA kann man ja auch Verträge abschließen. Aber gut, wenn man jetzt in einer Beziehung darüber redet, wir wollen jetzt Gütertrennung veranstalten, dann kann das ja schon auf eine Krise hinwirken. Also es ist immer so ein bisschen heikel, so wie wenn ich jetzt meiner zukünftigen Freundin sagen würde, mach doch mal ein Testament. Dann könnte sie das als Bedrohung empfinden.
Ja, dann guckt sie wahrscheinlich auf die Uhr und denkt sich, wann ist denn abgelaufen? Ist irgendwas, mir spannend was.
Ja, oder sie guckt auf ihre App von der SBB.
Ja, und sagt, da geht jetzt das Ding mit der
Kelle. Mit der Kelle.
Ja, kommt die Kelle, ja.
Jetzt reicht's. Jetzt hole ich meine Kelle raus. Die Kelle,
ja. Was gibt's denn bei Ihnen nachher?
Ich bin unentschieden. Eigentlich wollte ich mit Ihnen über müde Fettzellen reden. Und die machen dick. Oder über diese Ameisen, die Sklaven haben. Und diese Sklaven, das sind auch Ameisen und die rebellieren häufiger als gedacht.
Also entweder es stehen zur Wahl müde Fettzellen, die dick machen, oder Sklaven Ameisen.
Präzis.
Da lasse ich mich doch mal überraschen, was Sie da aus dem Hut zaubern, Herr Berger. Eigentlich interessiert mich beides nicht, aber naja.
Ja, ich hole ein bisschen Backpulver.
Ja. Und dann?
Backe ich uns was.
Dann brauchen Sie aber noch ein paar Eier und Wasser und so Sachen. Na.
Dann halten wir uns weiter an der Streuselschnecke auf.
Tja, Herr Berger, wie hieß denn dieser Song? Das ist etwas, was Sie sich gewünscht haben hier, ganz speziell. Im Tanzstil hat der Berger immer genau einen Song frei, weil wir wissen auch, ja, und den haben Sie doch wieder mitgebracht von Ihrer Der Hörer weiß es, der ahnt es, dass Herr Berger eine Beziehung hat. Ne?
Genau, aber sie
denkt anders. Das ist wieder Mädchenmusik gewesen, die sie mitgebracht haben.
Die ist aber von meinem Bruder, die Musik, empfohlen.
So. Ja.
Das wollte ich noch anfügen. Nein, das war Emaline, ich kann es nicht aussprechen. Sie hat einen französischen Namen, aber sie kommt aus Australien.
Emalie?
Du Plaix oder da Plaix. Also, ich hatte ja nur Englischunterricht. Und als ich Französischunterricht bekommen sollte, da hat man gesagt...
würde ich sagen, oder so.
Da hat man
steht hier auf der CD drauf, die sie mir mitgebracht haben.
Da bekam ich Wahlpflichtunterricht. De la Plé?
De la Pé.
Das klingt aber auch nach einem Künstlernamen. Ist das überhaupt echt?
Nee, das ist wahrscheinlich echt, ja. Herr Berger, ein spontaner Anruf hier hat uns ereilt und es war ja die Wahl, was Sie als nächstes machen. Entweder dicke faule Fettzellen, ja? Oder
müde.
Müde Fettzellen.
Wer müde ist, ist nicht faul. Und wissen Sie, wie oft ich müde bin?
Immer wenn Sie faul sind.
Nein, das ist einfach nur, ich ergebe mich meiner Müdigkeit. Nur weil ich mal mich ausschlafen will, heißt doch nicht, dass ich
gleich... Sie übergeben sich.
Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Da habe ich zu viel Geiz. Herr Berger,
warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Wissen Sie, ne?
Nee.
Na, weil sie Insekten sind.
Ah.
Ach, ja.
Das heißt, Spinnen sind nicht Insekten.
Nee, die haben ja 8 Beine.
Wieso wird das eigentlich an den Beinen festgemacht?
Hat wahrscheinlich einer gesagt, alles was 6 Beine hat, hat Insekt, ist ein Insekt. Und sie haben 4.
Davon wüsste ich.
Ja. Gut, also ganz klar, das Voting ist für die Insekten.
Der eine Anruf hat entschieden und zwar Sklaven, Ameisensklaven rebellieren häufiger bei Ameisen.
Ach so, bei,
Also das sind da unterschiedliche Arten.
Das heißt, haben die eine Gewerkschaft dazu wenn Sklaven sind, haben sie sowieso keine Rechte.
Und das ist eigentlich jetzt nochmal ein dickes Danke an die Dinosaurier-Gewerkschaft, dass er vor 100 Jahren sowas wie Arbeitsrechte eingeführt hat und den ganzen anderen Dreck.
Dinosaurier-Gewerkschaft?
Naja, ich finde, eine Gewerkschaft ist so kurz vorm Aussterben. Das sind nur so ein paar Industriemitglieder, aber die Gewerkschaft ist immer noch da, aber nur gefühlt. Aber nicht im Einzelhandel zum Beispiel. Da weiß ich nicht, da werden ja gar keine Pausen gemacht.
Nee.
Gibt's gar nicht. Also die... Das wäre jetzt auch genug, danke, ne? Oder müssen wir noch einen rausholen?
Nö, reicht. Das ist...
Lassen wir im Sack. Ameisen, die in fremden Nestern als Sklaven gehalten werden. Und die Nester, das sind hohle Eicheln, Nussschalen oder hohle Zweige. Und,
Ach so, das sind jetzt die Gefängnisse von den Ameisensklaven, ist jetzt eine Nussschale zum Beispiel. So muss ich mir das vorstellen?
Ja, oder eine hohle Eichel.
Eine hohle Eichel? Ach, eine hohle Eichel.
Oder ein hohler Zweig.
Ein hohler Zweig?
Oder ein hohles Hirn. Ich weiß nicht.
Ja, hohles Hirn habe ich auch gedacht gerade jetzt.
Nachdem ich war eine schöne Pause. Na gut, also die werden da als Sklaven gehalten in diesen total romantischen hohlen Eicheln.
Ja.
Und die können aber ihren Ausbeutern durch Sabotageakte beträchtlichen Schaden zufügen.
Und das machen sie auch, wie ich sie kennen würde jetzt, wenn ich sie kenne.
Und neue Forschungen zeigen nun, dass es sich bei diesen Rebellionen nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass es ein weit verbreitetes Merkmal zu sein scheint. Wissenschaftler wiesen...
Also jetzt ohne, dass jetzt Insekten direkt durch E-Mail-Verkehr oder SMS oder sowas miteinander in Verbindung treten können, kann in Nussschale A und Nussschale B zur gleichen Zeit eine Rebellion sein, und die kennen sich nicht. Sie sind ja auch nicht miteinander verwandt, gehen nicht alle 5 Jahre zu Oma zum Geburtstag, wenn eine Runde ist.
Stimmt, also den Oma-Geburtstag lassen sie, aber sie kommen vom selben Stamm.
Ach, und da wurde ihnen das wahrscheinlich mit der Muttermilch.
Ja, es gibt eine Art Erkennung. Gut, dass Sie darauf ansprechen.
Soziale Netzwerke, habe ich gerade gelesen, warnen davor, übers Internet Muttermilch zu bestellen für einen Säugling. Jetzt frage ich mich, wer macht denn sowas?
Ja, Ziegenmilch, Muttermilch.
Aha.
Man kann auch Kinderwurst beim Schlachter kaufen. Wer macht dann sowas?
Bärchenwurst?
Gut, dass Sie es ansprechen. Hier geht es um ein chemisches Profil. Das ist auf der Cuticula. Sie wissen wahrscheinlich sogar, was das ist.
Aber hallo, haben wir doch gelernt. Das ist die Hartlaubgewächse zum Beispiel hier. Wie heißt das Ding? Südeuropa. Mittelmeer. Ja? Da haben die eine ganz dicke, glaube ich.
Was?
Das ist eine Haut.
Cuticula.
Eine Haut auf einer Zelle oder so. Oder nee, eine Haut. Ja. Eine äußere.
Ja. Also die Sklaven.
Ich erinnere mich ganz wenig dran, muss ich zugeben. Aber es gibt auch Löcher in diesen Cuticulas. Habe ich mal gehört.
Und dieses chemische Profil auf der Cuticula erkennt die Sklave.
Die Sklavin.
Die Sklavin oder der Sklave erkennt das. Ja. Und dann gibt es eine Rebellion. Die erkläre ich gleich, wie
Eine chemische Reaktion auf der Cuticula, von wem denn jetzt? Von der Nussschale?
Nein, also die eine Ameise erkennt auf einmal, dass sie gar nicht zu den anderen Ameisen gehört, sondern dass sie Sklaven ist. Die ist so ein bisschen dämlich.
Ach so.
Und die ist auch nur ein bisschen dämlich. Also die Raubameise, also diese Sozialparasiten, um das mal ein bisschen schöner zu sagen.
Genau.
Nennen wir sie jetzt Deutsche Bank. Ja. Die kommt jetzt, nein, war ein Scherz, ich will jetzt hier nicht populistisch sein. Also
nein,
die Sklavenhalterameise, die hat einen viel schöneren Namen als Deutsche Bank. Die heißt nämlich Protomognatus americanus.
Ach, americanus, ja. Da haben wir es.
Proto-Weltherrschaft. Mognatus americanus.
Na klar.
Die gehört zu den Sozialparasiten und die kommt mit anderen, die schnappt sich ihre Kollegen und sagt, komm, lass uns mal das andere Nest von gegenüber überfallen. Und die geht zu einer anderen Ameise, nämlich zu der Sklavenhalterameise. Die heißt auch schon so. Themnothorax longisopni. Nein.
Ja, reicht.
Longispinosus.
Europäus.
Genau, da geht die hin und sagt: Lass uns mal den Iran machen.
Was?
Nein, das sagt die natürlich nicht. Die töten die erwachsenen Tiere. Die Sozialparasiten töten bei den Sklavenhalterameisen die erwachsenen Tiere und nehmen die Brut mit. Und die Brut von den Sklavenhalterameisen, die ist so sozial geprägt, dass die gerne Brut pflegt, Pflege betreibt.
Ach so.
Jetzt nach einer Zeit erkennt aber die Sklavenhalterameise,
dass sie bloß eine Sklavin ist.
Genau, und dann sagt die, jetzt mache ich was ganz anderes.
Ja.
Ich schnappe mir jetzt eine Puppe und zerreiße die.
Eine Puppe.
Ja, also die Puppe, die von den Sklaven, von den Sozialparasiten.
Ach so.
Die wird dann mit einer, da kommen zwei Arbeiterinnen.
Was möchte sie denn jetzt
zerreißen damit erreichen, ein Baby.
Lenin,
das haben sich die Forscher auch gefragt. Die
Lenin würde jetzt fragen, wem nützt es?
Da sagt der eine Forscher, Feuzig, die versklavten Arbeiterinnen gewinnen daraus keinen direkten Nutzen, weil sie sich nicht fortpflanzen können.
Das ist mir eher so ein Ego-Ding.
Nee, es gibt tatsächlich eine Hilfe und zwar für das Nachbarnest. Also die Wachstumsrate von dem Sozialparasiten wird geschwächt und dadurch könnte ein Nest ihres eigenen Volkes ein bisschen besser leben, also hätte eine höhere Lebenswahrscheinlichkeit. Also die Sklavenrebellion schädigt das Nest der Sozialparasiten. Und das hilft der Sklavenameise, sich weiter fortzupflanzen.
Gut, das ist ja mal ein Thema. Ich glaube, die faulen Fettzellen wären auch nicht schlecht gewesen.
Es wurden Ameisenvölker aus West Virginia, New York und Ohio untersucht. Nur so, das ist ja nicht frei erfunden, was wir hier, das ist ja alles abgelesen.
Alles nur geklaut. So zum Beispiel auch die Idee mit dem Stratossprung, da kommen wir nachher drauf, da sagt jemand, der Baumgarten hat mir das alles geklaut und jetzt heult er ein bisschen rum und da werden wir nachher mal drauf eingehen. Olli Schulz und der Hund Marie, dann schlägt dein Herz. Gute alte Nationalgalerie mit Evelyn im Tanz-C, 16:38 und insgesamt 49 Sekunden, Herr Berger.
Ja, Herr Berger.
Sie sind doch auch jemand, der gerne klaut. Also Ideen von anderen oder so?
Ich bin Künstler.
Ach so, das heißt,
man... Natürlich klaue ich.
Ist es, wenn jemand eine Idee hatte und die nicht verwirklicht hat, ja? Weil es nicht geschafft hat. Ist es dann moralisch verwerflich, wenn ein anderer die Idee dann fortführt?
Hat er ein Patent auf die Idee, zum Beispiel wie eine Lenkradheizung? Mir frieren immer die Hände beim Autofahren ab. Und da denke ich, warum gibt es das noch nicht? Und wenn ja?
Gibt es bestimmt. Aber Herr Berger, überlegen Sie mal, wenn ich jetzt sage, die Idee, ja, dass ich jetzt mich auf den Mond beame, ne? So wie, ne? Wie Scotty das immer gemacht hat.
Das wäre Diebstahl, weil
wenn
Scotty
ich,
das ja schon gemacht hat.
Ja, genau. Erstens das und zweitens, wenn ich mir das patentieren lasse, nur weil ich zu doof bin, das jetzt umzusetzen, heißt ja nicht, dass ich in 5 Millionen Jahren nochmal Geld nachträglich kriege, was mir dann auch wahrscheinlich nichts nützt. Das ist ja ein, was ist das denn, Herr Berger? Ein habe ich von Ihnen noch nie gehört.
Das ist eine ganz neue Strategie des schleichenden.
Der Extremsportler Felix Baumgartner, da ist er wieder, steigt in eine Höhe von fast 40 Kilometern über der Erde und springt. Was für ein Teufelskerl, denken Sie, Herr Berger?
Nö.
Und ich auch nicht. Übrigens, ich finde das so witzig.
Hier, schon wieder diese schöne Pause.
Der Postillion, ne, so eine Satire-Geschichte im Internet und so. Der hat ja gesagt, hier übertreten zählt nicht. muss er nochmal machen. Und das Gute ist, er hat noch zwei Versuche.
Ach so.
Und wenn er übertreten hat, deswegen zählt
er. Wo hat er denn übertreten? 1000 Meter?
Das Schlaue ist, es gibt ja Menschen im Internet, die das dann auch verurteilen, dass jemand sowas schreibt, weil der das ernst nimmt und nicht merkt, dass es Satire ist. Das ist dann wieder, das ist so eine Satire-Polonaise. Da entsteht aus Satire, entsteht erst Satire, weil jemand das nicht kapiert. Finde ich witzig, finde ich hammerwitzig.
So wie Herr Sonneborn denn durch Ostdeutschland geht und sagt, bedankt euch mal bei den Westdeutschen. Und die Ostdeutschen das dann ernst nehmen und Danke sagen.
Danke, ja, und ihn nach Hause schicken.
Ja, ne, die fühlen sich natürlich ernst angesprochen und Herr Sonneborn hat dann ein ZDF-Mikro, orange und grau. Das sind,
hat er von Loro geklaut?
Ich weiß nicht, orange ist glaube ich das neue Beige, das ist so die neue Altersfarbe. Viele ältere Menschen kleiden sich auch orangefarben, damit sie im Straßenverkehr noch ernst genommen werden, zum Beispiel.
Müllmänner.
In Berlin ist das ganz wichtig.
Müllmänner ja. Zum Beispiel.
Ja, die auch. Oder Gleisanlagenanbauer. Also ja, oder Windkraftpflücker.
Oder holländische Fußballnationalspieler.
Oder einfach nur treue Monarchisten aus den Niederlanden.
Ja, und die Oranier aus Nordirland, die auch. Herr Berger, jetzt kommen wir. Orange ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber wenn man jetzt.
Die Apfelsine war übrigens lecker, die von der interkulturellen.
Dem Wiener Ivan Trifonov, typischer Wiener Name, wenn man dem Glauben schenkt, dann hat der Herr Baumgärtner das Projekt dem Herrn Trifonov irgendwie geklaut, ja.
Aber man würde doch Ideen verhindern, wenn ich jetzt.
Also der Wiener Forscher, der nach eigenen Angaben bei dem russischen Raumfahrtprojekt MIR mit eingebunden war, behauptet in einem Interview auf krone.at, er habe schon Anfang der 90er die Idee gehabt, mit einem Ballon auf ungefähr 50 Kilometer aufzusteigen. Hätte ich auch jetzt gesagt, 50, oder auch 70, gleich 70 gesagt oder so. Ja. Ne? Und wollte da durch die Stratosphäre hopsen mit Schallgeschwindigkeit und zur Erde sausen und also ist die gleiche Nummer eigentlich schon machen. Ne?
Warum hat er nicht à la Patchwork sich ein paar Aldi-Tüten genommen, die zusammengenäht und sich daraus einen schönen Ballon gebaut und ist dann plumpsen gegangen?
Das müsste doch eigentlich auch funktionieren, wenn man genug davon in der Hand hat.
Ja, übrigens, die Aldi-Tüte ist ein Design-Entwicklungsprojekt. Also da hat ein richtiger Designer mal dran gesessen und diese blau-weißen Streifen.
Ja, sicher.
Also mich hat das überrascht.
Wie jetzt?
Furtmeier, hier heißt der, glaube ich, der
Künstler. Das sind Sachen, die Sie nachgoogeln und die Sie interessieren, ja?
Ja, ich lese das und ich kann es nicht vergessen. Aber es kann auch sein, dass ich es doch vergessen habe und mir falsch gemerkt habe.
Ja, also er wollte da durchhopsen und es gab auch ziemliche konkrete Pläne. Die Russen wollten mich unterstützen, sagt er. Was ist das für ein Geräusch, Herr Berger?
Mein Telefon.
Ach Gott, haben Sie es wieder mal unprofessionellerweise den Ton angelassen?
Nein, ich habe.
Gehen Sie doch ran.
Auf Ton ausgetippt und habe.
Aber den Vibrationsalarm angelassen.
Der ist ganz wichtig für mich, sonst merke ich gar nichts mehr.
Müssen Sie Ihre Pillen nehmen jetzt, oder was?
Ja, es ist wieder soweit.
Jetzt ruft man Sie an.
Eigentlich haben wir ja unsere Pille geteilt, eine große, schöne Streuselschneckenpille.
Die war übrigens super lecker, aber haben Sie gut eingekauft, ja?
Haben Sie eigentlich gedacht, das sei Margarine oder Butter? Das frage ich mich.
Was denn? Was da drin ist?
Ich glaube, ja, und obendrauf. Ich glaube, dass ich muss mal.
Da sind Sie der Fachmann, da kann ich jetzt nicht mitreden.
Es wird ja so viel aromatisiert. Unser Geschmack ist ja mittlerweile so sehr auf Industriegeschmack trainiert, dass wir denken, Vanillin wäre die echte Vanille.
Und also, wissen gar nicht mehr, wie Vanille schmeckt.
Ja.
Ist ja krass.
Das ist verrückt.
Oha. Also, ne, die Pläne hatte der schon und die Russen wollten ihn unterstützen, die wollten ihn damals mitnehmen. Und die konkreten Pläne sind übrigens auch in meinem Buch Ballooning Extreme in aller Ausführlichkeit nachzulesen, hat er gesagt. Ja, 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 ja. Das ganze Projekt habe er damals mangels Sponsoren wieder abblasen müssen. Sogar Coca-Cola und Arnold Schwarzenegger haben ihn wollten ihn unterstützen. Und bei Red Bull war er auch. Und da haben sie mir gesagt, ach nö, die wollen wir nicht. Aber jetzt, das klingt wie so ein Nachtreten. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, das macht jemand und...
Nein, er ist Wissenschaftler.
Ja.
Und das ist das.
Dann muss ich nochmal ein bisschen.
Er möchte in der Quelle zumindest genannt werden. Verstehen Sie? Das ist das Ding. Er möchte auch, dass etwas. Er hat ja schon etwas veröffentlicht. Und dass er zumindest zitiert wird, dass es ihn auch mal gegeben hat. Das ist so. Das.
Ja, ja. Und irgendwie ist es so, die hatten auch Briefwechsel, die beiden. Ja, also die. Ne, er hat sie dann.
Schön, dass sie miteinander geschrieben haben.
Maßlos enttäuscht ist er der Herr vom, ne, und der Baumgartner habe sich jede Menge Unterlagen von ihm kopiert und dann aber nie was von sich hören lassen. Och, der böse Mann. Ja, ja, aber da geht es ja auch um ganz viel Geld, glaube ich. Ich glaube, wenn man auf von ganz oben runter hopst, da kriegt man auch ganz viel Geld für.
Ich glaube, hier geht es einfach nur um Ruhm.
Ja, haben sich auch so viele gefragt, was man da jetzt, ne?
Wem macht
nützt
man
es
jetzt?
Denn, wem nützt es denn, dass der Mensch Schallgeschwindigkeit fliegen kann, ohne dass er ja, die Medizin ist jetzt ein bisschen. Ich fand es witzig, wie ein Moderator da gesagt hat oder Mediziner beim Sprung oder danach, ja, da ist der da geflogen mit 1200 km/h und so und auf einmal fängt er an zu reden. Da redet der und ich hätte gedacht, der hat ganz andere Sorgen jetzt. Würden Sie reden, Herr Berger, wenn Sie mit Überschallgeschwindigkeit auf die Erde zufallen?
Ich würde nebenbei eine Streuselschnecke naschen oder Kuchen backen. Ja. Natürlich nicht. Ich würde, wenn ich unsterblich sein wollen würde, würde ich eher was für die tragende Zukunft bauen und eine Pyramide errichten lassen von Sklaven, die übrigens keine echten Sklaven waren. Da gab es vor 3 Jahren eine Meldung, die hat gesagt, dass die Arbeiter, die diese Pyramide mit errichtet haben, dass die freiwillig dort gearbeitet haben.
Klar, das
die
waren hätten, Ehrenamtliche.
Wir haben darüber geredet, nein, nicht Ehrenamtliche. Da waren
die kamen aus ganz Afrika und sonst wo kamen die zusammen, haben gesagt, ehrenamtlich mache ich dem Pharao hier jetzt seine Pyramide.
Das war auch hauptamtlich.
Schlepp riesengroße Klötzer durch die Gegend und im siebten Stock.
Wir haben darüber geredet.
Bei 45 Grad im Schatten.
Wir haben.
Ehrenamtlich.
Was? Wissen Sie?
Das hätte man damals
mal würdigen sollen. Das stärkste Motiv. Ja. Das stärkste
also alle Sklaven
Motiv,
damals waren Ehrenamtler.
Das stärkste Motiv, ehrenamtlich tätig zu sein, ist das altruistische Motiv. Und das überwiegt ja so unglaublich groß. Mhm. Also auf jeden Fall haben wir vor mehreren Jahren in dieser Sendung darüber geredet.
Schlimm ist nur, dass...
Das ist rein logistisch. Ja. Also es wurde nur anhand der Logistik nachgewiesen, dass das unmöglich wäre, diese Tausenden von Menschen alle als Sklaven zu handeln. Nein, sie haben sich freiwillig diesem Bauprojekt ergeben. Und dieser Pyramidenbau sorgte auch noch für Arbeitsplätze. Die haben sich auch noch gefreut darüber. Das war ein riesiges Ding. Also heute würde man große Flughäfen nicht bauen. Ja. Oder
schlimm ist doch nur, Herr Berger, wenn jetzt aus Ehrenamtlichkeit
oder Lüftungsanlagen im BND-Hauptquartier neu bauen.
Und Freiwilligkeit, ja, wenn daraus Sklaverei entsteht, so wie hier bei Loro. Wir sitzen ja auch jeden Sonntag, werden wir hier eingesperrt, 3 Stunden und müssen reden.
Ja.
Das ist doch Sklaverei.
Nee, Sklaverei ist, wenn ich mir freiwillig ein iPad hole, mich freiwillig einlogge, wo mein Standort ist und jeder kann das sehen und alle haben Einfluss darauf und ich merke gar nicht, dass ich mich freiwillig einer Selbstkontrolle, also einer anderen Selbstkontrolle unterwerfe. So, das ist moderne Sklaverei, das ist der Anfang sozusagen.
Jetzt erzählen Sie mir doch mal, Berger, wie geht es denn weiter jetzt bei Ihnen irgendwann demnächst?
Bei mir geht es weiter mit dem sehr großen, großen Thema Ressourcen der Macht und warum die USA eine Oligarchie sind. Das behauptet zumindest der Sozialwissenschaftler Winters.
Wetter.
Als ich am Montag Äpfel ernten war und ich war sozusagen im dankbaren Teil, also ich musste nicht in den Baum steigen und dort die Frisur des Baumes durcheinander wirbeln und die Äpfel zum Fall bringen, war ich unten. Aber ich habe auch gedacht, das ist vielleicht doch ein bisschen undankbar, denn ich habe kribbelige Hände bekommen. Einige Äpfel sind neben die Plane gefallen und einige Äpfel mir auf den Kopf. Ja, wo ist da mein Helm? Ich hätte ja selber mal dran denken können. Nun gut, ich habe mich dann mit der Maserung einiger Äpfel befasst, denn diese waren ja doch sehr unterschiedlich, also je nachdem, wie viel Sonne auf dem Bosskorb an der Seite schien oder an der. Man kann sich, so wie beim Aufräumen, wenn man anfängt, die Zeitung zu lesen, ist eigentlich zu spät. Dann habe ich den Apfel sofort losgelassen und gedacht, wer verteidigt hier eigentlich die ganzen Spinnen? Und sind Weberknechte auch Spinnen? Und hier sind überall Marienkäfer, ja, es gibt sie wieder mit den 6 Punkten, schön. Aber wo ist der Helmpflichtverteidiger, der mir jetzt hilft und sagt, der den Baum geschüttelt hat, ist eigentlich schuld. Nicht ich, der sozusagen, aber ich glaube, ich unterlag einem typischen Trugschluss und da will ich jetzt auch mal einen Strich drunter ziehen, mich einen Trugschlussstrich unter die ganze Sache und habe mich doch für eine ganz besondere Wahl entschieden und zwar Bosskorb eignet sich immer zum Backen. Das ist meine erste Wahl und da muss ich an einen total verbackenen Menschen denken. Das ist ein Herr Missfelder, das ist ein Forzender aus der CDU und der hat sich damals eingesetzt, dass eine Oma eine Hüfte nicht bekommen soll, wenn sie schon ein gewisses Alter erreicht hat, 75 oder so. Oder sie soll den Schrott selber zahlen und ich habe mich gefragt, kriege ich jetzt eigentlich auch eine neue Hüfte, denn ich hatte so viel Muskelkater nach dieser anstrengenden bäuerlichen Hobbyarbeit, die ich übrigens ehrenamtlich ausgeführt habe, dass ich mich auch schon wie ein Missfelder gefühlt habe. Am Montag fühlen wir uns morgens und bis Mittag so gibt es so leichten Nebel, aber sonst ist es wolkig bei 12 bis 13 Grad. Am Dienstag soll uns morgens vormittags Sprühregen erwarten, auch bei 12 bis 13 Grad.
Herr Berger, Sie haben ein Wort nicht genannt. Das war Misswahlbetrug. Das war Betrug.
Stimmt. Soll ich noch weiterreden?
Nee, reicht.
Ich fühlte mich auf jeden Fall betrogen wie bei einer Misswahlbetrug.
Das zählt nicht.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 21. Oktober um insgesamt 17.02 und 48 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und Schönheit und Gesundheit mit Bundesberger Tim.
Und Bundesberger Frank.
Auf 90,2.
Und natürlich im Internet und bei loro.de.
Und bei loro.de. Im Internet und bei loro.de.
Der Tanz mit Berger und Berger.
Tja, da könnte man eigentlich auch mal eine Pause machen, Herr Berger. Wie geht's weiter bei Ihnen?
Bei mir geht's weiter mit der Ressource der Macht in den USA. Das ist die gezielte Oligarchie.
Ich würde was erzählen über Schönheit und die Schattenseiten oder
Wenn da noch Zeit ist, erzähle ich was über müde Fettzellen.
Über was?
Müde Fettzellen, die Fett machen.
Und ich erzähle noch was über darüber, dass die meisten der Deutschen ja Dicke stigmatisieren. Und ich frage mich jetzt, was ist stigmatisieren? Wissen Sie das?
Na, dick machen.
Nee. Tja, Berger, habe ich das Lied ja extra noch ausgesucht, weil ich Ihnen ein Kompliment machen wollte. Sie sehen heute wieder überhaupt. Ja, es passt alles wieder zueinander. Es ist wieder abgestimmt. Also das Fleischerhemd passt zu Ihrem Gesicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Ihr Gesicht aussieht wie ein Schnitzel, aber...
Und Ihr Schinken passt zu Ihrer Backe.
Von der Schönheit mancher Menschen lässt man sich leicht blenden.
Ja, Sie sind schon wieder bei Herrn Schulz. Bei Herrn Schulz.
Schulz?
Und deren Parlaments...
Wer gut aussieht, dem traut man auch Gutes zu. Attraktive Menschen werden verschiedenen Studien zufolge als kompetenter, liebenswürdiger und ausgeglichener eingestuft als weniger gut aussehende. Doch gehen innere und äußere Schönheit tatsächlich Hand in Hand? Herr Berger, ist das so? Sind Sie von innen genauso hässlich? Also schön? Das sitzt tief jetzt, oder Herr Berger? Was kommt jetzt? Sie grinsen.
Wie bitte, können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ich habe sie nicht ganz verstanden.
Ach so, innere Schönheit und äußere Schönheit, gehen die Hand in Hand? Also hier so, Hand in Hand.
Natürlich nicht, das wissen wir. Wir kennen die superschöne Frau, die total arrogant ist und trotz unserer billigen und besoffenen Anmache, ey du, hat man deine Sterne vom Himmel geklaut oder irgendwie so ähnlich, geht ja diese Anmache.
Aha.
Ich krieg sie auch nicht mehr zusammen. Nee,
habe ich gemerkt, Herr Berger, das war ja nichts.
Aber das
also
war
mit jetzt, Frauen anmachen ist auch nicht so ihr Ding, ne?
Ich wollte halt den Besoffenen meme und dann wird man ignoriert.
Mhm. Ne?
Ja. Das ist ganz klar.
Nicht nur dann. Für die Untersuchung liest das Team...
Sie haben da eigene Erfahrungen,
nehme ich an. Lihi Segal Kaspi, auch ein schöner Name, Lihi Segal Kaspi, von der Universität of Israel, 118 Frauen antreten, die im Schnitt 29 Jahre alten Damen füllten zunächst zwei Fragebögen aus, in denen Persönlichkeitsmerkmale und Werte ermittelt wurden. Anschließend fertigten die Forscher von jeder der Frauen ein kurzes Videotape an, auf dem sie einen Raum betraten, einen Tisch umrundeten und einen Wetterbericht vorlasen. Also ähnlich wie, so wie Sie das machen.
So wie wir unsere Studioarbeit
hier erleben. Frau kommt rein, betritt den Raum,
geht
um den Tisch einmal rum und liest einen Wetterbericht. Die Videos wurden anschließend 118 weiteren Probanden vorgespielt, in dem Fall Frauen und Männer. Diese beurteilten die Attraktivität der Gefilmten bezüglich Aussehen, Figur, Kleidung und Stimme. Anschließend sollten sie mittels der Fragebögen durch deren Charakter und Werte beurteilen. Erwartungsgemäß ordneten die Juroren den attraktiver eingestuften Frauen positivere Attribute zu.
Und jetzt mit Ihren eigenen Worten.
Schöne Frauen sind automatisch auch ganz toll.
Ja.
Pustekuchen.
Ist nicht so.
Nee.
Was hat das jetzt mit den Dicken zu...
Die haben Dicken kommen doch nachher. Also es ist ein ganz anderes Thema, Herr Berger.
Ach, zufällig das ist jetzt nicht das Dicken-Thema.
Ja, zufällig passt es zusammen.
Jetzt, wann
das ist jetzt Attraktivität und die Schattenseiten davon, es ist gar nicht so.
Jeder, wo bleibt die Schwarte, frage ich mich.
Wer jetzt so schön ist und so, da ist sie nicht automatisch, ist ja auch nicht, da strahlt auch nicht automatisch der Charakter.
Ja, aber den sieht man ja in einer Videoaufnahme auch nicht unbedingt.
Nee, deswegen wurde ja der Fragebogen vorher ausgefüllt.
Ach ja, und da sieht man das ganz offensichtlich, ja. Den Charakter.
Ja, ja, ja. Also, ne? Sie stuften die Hübscherin als freundlicher, gewissenhafter, extrovertierter, offener für Erfahrungen und emotional stabiler ein. Hinsichtlich der Werte stellte sich kein schön färberischer Effekt ein.
Der Werte nicht?
Nee. Anschließend überprüften die Forscher, ob attraktive und weniger attraktive Frauen wirklich zu unterschiedlichen Persönlichkeiten und Werten tendieren. Also, ne, ob attraktive Frauen jetzt auch von innen schöner sind oder und nicht so attraktiv
sind. Und sind sie es jetzt oder nicht?
Das ist ja die Frage. Dabei zeigte sich vor allem ein Unterschied bezüglich der persönlichen Wertvorstellung. Schönere Frauen waren angepasster und stärker daran interessiert, sich selbst in ein gutes Licht zu rücken und weniger sich um ihre Mitmenschen zu kümmern. Und ja, und die nicht so schön sind, haben sich mehr um die Mitmenschen gekümmert.
Och, ist nach dem Motto, ich muss mich ja nicht kümmern, ich bin ja hübsch, ich komme auch so durchs Leben.
Genau.
Und die anderen, die sich nicht so hübsch fühlen.
Ja.
Das muss man auch nochmal sagen. Es geht hier um ein gefühltes Hübschsein, nicht um jetzt Body Mass Index und
geteilt durch Fleischerhemd.
Ob die Augen zu dicht aneinander, zu dicht zur Nase oder zu dicht an den Ohren liegen, sondern es ging um die Schönheit, wie die Probanden sich selber schön fanden.
Genau, Schönheit ist ein Merkmal, das wir in nicht unerheblichem Maße selbst beeinflussen können. Größeren Wert aufs Aussehen legten vermutlich Frauen, für die eher traditionelle Werte und Konformität wichtig sein.
Ja, sie zum Beispiel haben sich ganz konform heute rasiert, im Gegensatz zur letzten Woche.
Aha.
Sie haben eine ganz glatte Backe.
Ja, aber da will ich bei Ihnen gar nichts erreichen dadurch. Bei Ihnen,
aber
bei Sie.
Bei mir.
Bei Sie.
Bei mich.
Frauen hingegen, denen es vor allem wichtig ist, unabhängig zu denken und zu handeln, ignorieren soziale Normen über das, was Attraktivität ist und was nicht. Sie entwickeln ihren eigenen Stil, auch wenn der von dem allgemeinen Schönheitsideal abweicht.
Das habe ich schon so oft gesehen in in schönen Modemagazinen.
Ja.
Und die konnte ich, also erstmal hatte ich ein Problem. Ich konnte sie nicht unterscheiden, ob das ein reines Werbemagazin ist oder nicht. Aber dann dachte ich, hier ist so viel Werbung drin, das muss ein Frauenmagazin sein. Und dann trugen die schönsten Frauen die hässlichsten Sachen. Da war zum Beispiel eine, die hatte so einen ganz hässlichen Fingernagel, der aussah wie Kotze. Und die andere hatte einen, der sah aus wie, weiß ich nicht, wie Snickers zu lange in der Mikrowelle. Sie wissen schon, das war so ein Changieren zwischen Erdnussgelb und Karamellbraun und Schokoladendunkelbraun.
Also jetzt passend dazu noch ein
anderes. Und dann trug diese wunderschöne Frau eine total hässliche Brille. Und dann dachte ich, wenn das jetzt der normale Durchschnittsmensch macht, also ich zum Beispiel, ich werde jetzt diesen Fingernagellack ausprobieren und diese hässliche Brille tragen, dann wird es bei mir das nicht positiv verstärken.
Nee, das auch nicht, nein.
Ja, also nur schöne Frauen können doch diese super hässlichen Sachen anziehen.
Ein Viertel der Deutschen stigmatisiert Übergewicht. Und jetzt kommt wichtiger, jetzt kommt genau das, ne?
Worum es eigentlich?
Ja. Fast ein Viertel aller Deutschen stigmatisiert Übergewichtige aufgrund ihres Gewichts. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Studie der Universitätsmedizin Göttingen. Ja. 23% der Befragten werten sehr dicke Menschen demnach als negativ ein. Also stigmatisieren, habe ich extra nochmal hier
nochmal nachgeschlagen.
Gewikipedigt, ne? Ist ein Prozess aus der Soziologie, durch den Individuen bestimmte andere Individuen in eine bestimmte Kategorie von Positionsinhabern einordnen. Also, ne? Also sie stecken andere automatisch in eine Schublade.
Danke, dass Sie das unseren Hörern nochmal so gesagt haben, aber jetzt anhand eines Beispiels.
Ja. Unterschiede gibt es bei Alter, Geschlecht und Bildungsstand. Während die Stigmatisierung von Übergewichtigen mit dem Alter noch steigt, nimmt sie mit steigender Bildung deutlich ab. Also Sie, Herr Berger, je älter Sie werden, desto mehr sind Ihre Vorurteile gegenüber dicken Menschen. Und je höher Ihr Bildungsabstand, Abstand, Bildungsstand ist.
Zu Ihnen?
Ja,
Abstand. Höheren Sinne?
Ja, je weiter Sie mir hinterherlaufen jetzt, oder was?
Nee. Naja, wenn hinten da ist, wo ich vorne bin.
Der Abstand, ja, bei Ihnen ist nie hinten da, wo vorne ist.
Na, ich weiß ja nicht, wo Ihre Zugmaschine läuft. Die schiebt doch wahrscheinlich eher.
Auch stigmatisieren Frauen stärker als Männer. Also bei Frauen sind die Vorurteile gegenüber dicken Menschen noch auch höher. Ne? Regional zeigten sich ebenfalls deutliche Unterschiede. Während in den alten Bundesländern 25% der Befragten dicke Menschen stigmatisieren, sind es in Ostdeutschland nur 15%.
Ich nehme an, dicke Menschen werden als faul und wenig diszipliniert stigmatisiert. Stimmt das oder?
Ja, ja, ja.
Als wie stigmatisieren denn
ja, ja, Sie übergewichtige, denn einen? Ja, willensschwach, Faulheit und so weiter. Aber das ist alles widerlegt, sagt der Studienleiter Thomas Elliott.
Das Schlimmste finde ich ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, selber schuld, dass du mit zwei Zentnern durch die Gegend rennst. Ich meine, es gibt ja auch Gene. Oder es gibt eine, wie soll man sagen, eine Lust auf Abstand. Zum Beispiel, wenn man sehr beliebt ist, wie Helmut Kohl, dann möchte man, dass jemand nicht so sehr an sein Herz rankommt. Wie kann man diesen Abstand herbeiführen, indem man einfach mal 2-3 Zentner um sich rum hat? Dann ist der Mensch ja automatisch weiter weg vom Abstand. Herzen.
Ja, halten sich die Leute vom Leib, ne?
Vom Herz.
Dicker werden, der Berger.
Ja, das ist doch eine Strategie.
Haben Sie aber vor 2 Jahren und vor 4 Jahren auch schon mal gesagt in der Sendung. Ich glaube, so
ich weiß.
Gerade in.
Wir haben schon öfter auch über das Thema Stigmatisierung von Dicken geredet.
Ja, das stimmt.
Sie übrigens sind jetzt so ganz schön nachtragend.
14% der Bevölkerung würden, wenn sie Personalentscheidungen zu treffen hätten, demnach Übergewichtige wegen deren Übergewicht nicht einstellen. 14% würden das nicht tun.
Herr Berger, wenn ich eine Konditorei hätte, würde ich es auch nicht machen.
Gleich gibt's, was haben wir gelernt hier im Tanzteam?
Ne, wir wollen noch über die Oligarchie in den USA reden.
Sie wissen aber, dass Ihr Zug heute pünktlich fährt.
Naja, nach dem nächsten Lied reden wir noch mal ein bisschen.
Okay, der tanzt hier heute wieder mal nur bis 17.30 Uhr, ne?
Ja, aber ich habe ja das Ticket schon.
The Joy Formidable mit Cradle im Tanzteam 17.19 und 17.19 und insgesamt 8 Sekunden, Herr Berger. Schnell noch ein Thema von Ihnen und dann müssen Sie auch zur Bahn huschen.
Ja? Das ist ja unser allgemeines Thema, zu dem wir immer wieder gerne huschen. Ja. Wer hat eigentlich das Sagen hier in der Sendung? Ich würde sagen, es ist Herr Berger.
Ja.
Und wer kann auch nachschlagen? Ich auch. Oligarchie ist laut Aristoteles nicht nur Herrschaft der wenigen.
Wie niedlich, Herr Berger schlägt gerade nach, indem er eine Zeitung in der Hand hat. Das ist wieder, ja, das ist Herr Berger übrigens. Ne? Schnell noch nachgeschlagen im
Jeder kann Nachschlag holen, wie er will.
Ja, aber Internet kennen Sie, oder? Hier so?
Ich kenne auch Dessert und Desert. Und ich glaube, bei uns ist gleich eine Wüste zu sehen. Sie können doch nicht gleich meine geheime Recherchemethoden verteidigen. Erzählen. Die Zeitung ist vom Freitag, vom 12. Oktober. Wir liegen da also nämlich noch total aktuell.
Aha.
Das ist die Süddeutsche, der ich hier zitiere. Und eine
Definition ist ja auch, wenn Sie 27 Tage alt ist eigentlich auch schon nicht mehr zu überbrücken.
Das Thema Oligarchie, also die Deutung und Aristoteles, ich meine, wann der in der Zeitung mal erwähnt, ist ja auch schon, der Buchdruck damals. Ja,
Buchdruck, Herr Berger, genau, das ist das Stichwort.
Wann war das, Gutenberg?
Irgendwas mit 1520, wissen Sie doch nicht.
Also laut Aristoteles, habe ich hier selbst nachgeschlagen.
In der Süddeutschen?
Ist Oligarchia nicht nur Herrschaft der wenigen, sondern Herrschaft derjenigen, die enorme materielle Ressourcen in Macht verwandeln können. Und hier geht es darum, in diesem Artikel über Jeffrey Winters, das ist so ein Politikwissenschaftler, und der sagt, in den USA ist schon das Zeitalter der Oligarchie. Das ist da schon angekommen. Während in Europa, also hier auch in Deutschland, noch die Postdemokratie sozusagen benutzt wird. Aber ich will jetzt nicht über die Postdemokratie reden, das ist noch ein viel größeres Thema. Es geht darum, dass es schon lange erwiesen ist, dass die politischen Systeme der USA so gut wie gar nicht auf die Präferenzen ärmerer Schichten reagieren, so der Forscher Winters. Und er hat nun herausgefunden, dass es ein offensichtliches Faktum gibt, nämlich die politische... Was? Sage ich zu viele Wörter, wo Sie jetzt abschalten? Sie wirken so ermüdet.
Was? Nein, ist alles gut.
Herr Berger, die politische relevante Trennlinie verläuft nicht zwischen dem 1% der Superreichen und den restlichen 99%,
aha,
sondern innerhalb des 1%.
Aha.
Also bei den Superreichen gibt es noch die Super-Superreichen.
Ach so, ja.
Und diese Super-Superreichen... die bestimmen, wo es lang geht. In den USA gibt es ungefähr 3 Millionen Superreiche.
Und wie viele Superreiche?
400.
Und die 400, die bestimmen, wo es lang geht.
Jetzt, also im Durchschnitt hat ein reicher Amerikaner, also ein von den 3 Millionen Amerikanern, ist ungefähr so 100-mal so mächtig wie der typische Bürger innerhalb der unteren 90%.
Ja.
Die 400 reichsten Amerikaner sind doch 22.000-mal so mächtig.
Aha.
Wie kommt man jetzt auf diese komischen Zahlen?
Soll ich Ihnen sagen, Herr Berger? Mathematik. Aristoteles.
Herr Winters hat mit einer Kollegin einen materiellen Machtindex errechnet.
Aha.
Sein ausgeklügeltes mathematisches System, bei dem man protestieren kann oder auch nicht, nein, bei dem man demonstrieren kann, wie die Machtverhältnisse laufen. Ja.
Übrigens hat Herr Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts den Buchdruck erfunden, ja, um es nochmal klarzustellen. Ich hatte ja gesagt 1500 noch was, also ich meinte natürlich nicht.
Sie haben 1517 gesagt.
Ja, das haben Sie sich gemerkt, aber es war falsch, es war Mitte des 15. Jahrhunderts, das heißt 1450, so in dem Dreh. Die erste Druckerei in Straßburg hatte er 1458, um mal ganz genau zu sein.
Und 1517 war was?
Das klingt so ein bisschen nach 30-jährigen Krieg. Nee, ich glaube, das war 1600, ne?
Der 30-jährige Krieg begründet auf dieser Zahl, die 1517
jetzt angeschlagen wurde. Jetzt ist aber wieder
gut. Das war ein Typ mit Glatze.
Ach hier, Luther.
Genau, der hat...
War das 1517?
Thesen angeschlagen.
Ach, jetzt die angeblich Sie mir 95. Was ja. Und die Schlacht im Teutoburger Wald war wann?
Eigentlich 9 nach.
Ja.
Aber
ja.
Die war nicht im Teutoburger Wald.
Nee, war um die Ecke da.
Die war so in der Nähe, mehr so bei Riem soll die gewesen sein.
17:23 und insgesamt 55 Sekunden.
Ich will noch ein Zitat nennen. Ich weiß, dass die Bahn nicht wartet.
Wann ist aber Weihnachten, Herr Berger?
Der zweitreichste Mensch in den USA, das ist der Investor Warren Buffett. Der kommt gleich nach Bill Gates und der sagt, es kann doch nicht sein, dass ich weniger Steuern zahlen muss als meine Sekretärin. Der beschwert sich darüber. Der ist so ein
bisschen, zahlt weniger Steuern?
Ja, er sagt, er sei in einer... Ich habe das ein bisschen vereinfacht. Sein Steuersatz sei weit unter dem seiner Sekretärin.
Ach so.
Das ist natürlich noch eine ganz andere Aussage. Ich habe das nur versucht, so ein bisschen für Sie einfach zu halten.
Für mich, danke. Das ist schön, das schmeichelt mir ein bisschen an dieser Stelle.
Jetzt kann man sich fragen, wie üben die Oligarchen denn jetzt ihren Einfluss aus? Das ist jetzt das. Jetzt kommt die eigentliche Information. Aufgrund einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs im Jahre 2010 ist es inzwischen möglich, anonym Millionen in den Wahlkampf zu stecken. Ja.
Ja, da haben sie jetzt mal richtig die Bombe platzen lassen.
Da falte ich doch die Zeitung zusammen.
Wie ein Alter machen sie das gerade. Wie ein Alter.
Und jetzt kommen sie.
Jetzt komme ich, Herr Berger, und ich sage Ihnen...
Das Problem ist, es gibt noch ein Problem. Es gibt die fast Superreichen, also diese 3 Millionen, die stecken eigentlich richtig in der Klemme, denn die können sich die Vermögensverteidigungsanwälte nicht leisten. Es gibt eine Vermögensverteidigungsstrategie, die man auch kurz unter dem Namen Lobbyismus kennt.
Aha.
Und diese Strategie ist zu teuer für die 3 Millionen. Die haben eigentlich richtig Probleme, denn diese 3 Millionen Superreichen, die werden bedrängt. Bei denen schöpft man immer ein bisschen mehr ab. Und die 400 Superreichen, die haben genug Anwälte und können sich das Ganze alles sparen. Oder sagen wir mal so, entziehen sich den Kürzungen. Ich finde das immer problematisch, wenn man bei den Griechen darüber redet, dass die was sparen sollen. Aber wissen Sie, wenn ich was spare, dann spare ich zum Beispiel auf ein Fahrrad.
Ja.
Aber wenn die Griechen was sparen, dann müssen die ihr Fahrrad verkaufen und das Geld kriegt ihr Chef. Oder kriegt der, keine Ahnung, der Staat.
Ja.
So ist doch schlimm.
Schlimm, ja.
Na gut, ich höre mal auf hier. Ich glaube, ich werde schon wie ein Rentner. Ich kriege immer mehr Stigmatisierungspickel im Gesicht.
Ja.
Furchtbar.
Herr Berger, Ihr Zug fährt gleich und Sie können gar nicht lassen vom Mikro heute wieder.
Ja, wir haben noch 4 Minuten.
Ach so, was haben wir heute gelernt? Wenn euch ein Meteorit von der Rückseite des Mondes aufs Dach fällt oder in den Garten, nicht wegschmeißen, kann man richtig Asche mitmachen, zum Beispiel 250.000 Euro, wenn man es versteigern lässt in London oder irgendwo.
Könnte man ja auch wie ein Auto in Kleinstteile zerlegen und dann vielleicht ein größeres Geschäft mitmachen. Oder ist das wie ein Diamant, dass man mit dem dicksten okay. In vollen Räumen kann man schlecht Entscheidungen treffen, weil der Kohlendioxidanteil zu hoch ist.
Ach, Einen Millionengewinn haben zwei Amerikaner erst 6 Jahre, nachdem sie den Millionengewinn hatten, abgeholt. Das kann man da übrigens, ne? 10 Tage haben sie noch Zeit gehabt, das abzuholen. Begründung war, ach naja, ich wollte erst mal gucken, wie es mit meiner Frau so wird. Ne? Heiraten, Kinder kriegen. Nicht, dass du die mit der Hälfte meines Geldes irgendwie abhaut oder so. Ne?
Ameisensklaven rebellieren bei den Ameisen, von denen sie unterdrückt werden, häufiger als bisher gedacht. Und zwar bringen die versklavten Arbeiterinnen die Nachkommen ihres Parasiten um.
Ja, der Stratos-Sprung von Herrn Baumgartner war eigentlich nur geklaut. Die Idee hatte auch Herr Ivan Trifonov vorher schon, der jetzt ein bisschen geknickt ist, weil er zusammen mit Coca-Cola und Arnold Schwarzenegger nicht so viel Geld zusammengekriegt hat wie Herr Baumgartner mit Red Bull. Tja, manchmal, ne? Ist das mit den Superreichen und den Super-Superreichen, ne, Herr Berger?
Und manche drücken sich so wie Xenon, war einfach zu groß. Und deshalb musste Xenon draußen bleiben. Und deshalb gibt es so wenig Xenon auf der Erde.
Ja, das ist schön gesagt noch.
Ist auch nur die halbe Information und deshalb falsch.
Ja, Attraktivität hat auch hässliche Seiten und attraktive Menschen werden auch ganz, ganz, ganz tolle Fähigkeiten und Charaktereigenschaften nachgesagt, die meistens gar nicht stimmt. Und im Gegensatz dazu immer mehr Deutsche stigmatisieren Übergewichtige und sagen, die seien faul und naja und dumm. Und 14% der Deutschen würden, wenn sie eine Entscheidung hätten, als Personaleinstellen-Obermeister Übergewichtige nicht einstellen. Herr Berger, wie geht's weiter hier? Erstmal kommt 30 Minuten lang nur Musik, weil Sie weg müssen?
Genau, und dann kommt die Literaturredaktion mit spannenden Themen, die mir nicht bekannt sind, weil ich nicht gefragt habe.
Und danach, wie immer am Sonntag, die Plattenpfoster, die Sendung der Stubnitz.
Darauf folgt die Metallallianz.
Und die Flegma Express beschließt die Woche hier bei Loro. Wir sagen Tschüss.
Und? Ja, bis nächsten Sonntag.
Ja, Herr Berger, noch eine Minute, dann ist es 17:30 und jetzt schnell husch husch zum Zug, ja?
Ja, Krümel eingesammelt und los geht's. Your pretty, pretty petticoat. And then you smile.